Ja, nein, ich sag. Herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 26. Heute ist der 5. Juli und es ist genau ein Jahr her, dass ich die erste Talking Spirits Podcast Folge veröffentlicht habe. Und dann habe ich mir überlegt, ja okay, was könnte man jetzt mal machen zur Feier des Tages, also um den ersten Geburtstag feierlich zu begehen. Und habe dann meinen lieben Freund Björn Krüger, der ja bereits auch in der ersten Staffel als Gesprächspartner zu Gast war, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mich mal zu interviewen. Ja, und Björn hat dann glücklicherweise sofort Ja gesagt. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen uns sehr, sehr ausführlich unterhalten über mein Leben, nämlich über die Vergangenheit, die Gegenwart und auch ein bisschen über die Zukunft. Und es war für mich eine sehr schöne Sache, sehr schöne Erfahrung. Es ist eine sehr lange Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Und wie immer melde ich mich am Ende der Sendung noch einmal.
Loslegen.
Ja. Armin, herzlich willkommen bei deinem Podcast. Heute bist du der Gast, deswegen darf ich dich hier begrüßen. Du wirst quasi ein Jahr alt mit Talkin' Spirits und ich darf vorweg schicken, ich habe die große Ehre, du hast mich auserwählt, dass ich derjenige sein darf, der beim Spieß rumdrehen dir heute Fragen stellen darf. Und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut über deine Anfrage und jetzt sitze ich hier und sage nochmal herzlich willkommen. Hallo Armin.
Hallo Björn. Ja, das ist natürlich so. Also nachdem wir ja in der ersten Staffel eine Doppelfolge hatten, bei der du ja zu Gast warst, hab ich ja wirklich auch so drüber nachgedacht, nachdem ich diese Idee hatte. Ja, wer, also ne, wat, von wem wünsche ich mir denn interviewt zu werden auf Deutsch? Und da war irgendwie sofort klar, dass eigentlich nur du für mein Herz, mein Gefühl dafür in Frage kommst. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du dich sofort dazu bereit erklärt hast und bin sehr gespannt, was passiert.
Freu dich nicht zu früh. Ich habe Fragen vorbereitet. Ja, nein, es ist schön, dass wir jetzt hier sitzen und ja, ich bin, wie gesagt, sehr geehrt und stolz, dass ich das irgendwie machen kann. Und ja, also ich glaube, die meisten Leute, die dich kennen, wissen ja, wie viel und gerne du erzählst. Und normalerweise bist du ja derjenige hier, der Fragen stellt. Und heute, wie gesagt, bist du derjenige, der antwortet. Deswegen, ich hab dich ja extra vorher gefragt, haben wir irgendwie eine bestimmte Zeit, irgendwie, die zur Verfügung steht? Du hast gesagt, nee, das kann irgendwie ein paar Stunden dauern. Und ich befürchte, es wird ein paar Stunden dauern.
Schauen wir mal.
Wir gucken mal. Und genau, also insofern wir legen einfach mal los und meine erste Frage, die ich dir total gerne stellen würde, wo wir auch tatsächlich, obwohl wir uns schon so lange kennen, noch nie drüber gesprochen haben. Ich schicke mal kurz vorweg, du weißt das. Ich bin ja jetzt aktuell sehr aktiv im elementarpädagogischen Bereich, im Kulturkindergarten hier in Wuppertal und sorge bei vielen Kindern, die den Kindergarten besuchen, dafür, dass sie Kultur erleben, kulturelle Erlebnisse haben, die wirklich für sie ja auch im besten Fall irgendwie dafür sorgen können, dass sie sich auch überhaupt mal die Frage stellen, was interessiert mich, Musik, was finde ich toll an Musik, ne, was bewegt mich, was war denn bei dir, jetzt geht's um dich, was war denn bei dir, sofern du dich erinnern kannst, dein allererstes Erlebnis in Bezug auf Kultur, in Bezug auf die Künste, ja, also so alles, was so damit zu tun hat, irgendwie so, weil natürlich wird es immer wieder mal irgendwie auch um diesen Bereich gehen, weil wir beide da aktiv sind, aber wenn du mal so zurückdenkst, so in deine Kinderjahre, was war denn so ein allererstes Erlebnis, an das du dich auch heute noch erinnern kannst?
Ja, da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Geht vielleicht los, also die reichen tatsächlich, ich bin ja jetzt 40 Jahre alt und die reichen tatsächlich sehr weit zurück. Also ich glaube, ich war dann so 3 oder 4. Kann mich daran erinnern, dass also bei uns zu Hause immer Musik war. Also meine Eltern sind beide keine Musiker. obwohl meine Mutter in ihrer Jugend auch in einem Chor gesungen hat und so weiter, aber die sind jetzt beide nicht, also die haben jetzt nicht Musik gemacht, so wie wir das machen, aber es war immer Musik im Haus. Das heißt, also mein Vater hatte, das war ja in Jugoslawien damals noch, ich bin ja 1980 in Sarajevo geboren, der hatte eine sehr große Plattensammlung und die beinhaltete eine ganze, also eine breite Vielfalt, eine sehr diverse Plattensammlung war das. Also da war, er hat natürlich gerne so Bands gehört wie Pink Floyd oder King Crimson, also so die 70er Jahre Rock-Rock-Geschichten. Natürlich dann auch viel so jugoslawische Pop- und Rockmusik. Da gab es ja auch eine ziemlich, ja, gab es eine sehr ausgeprägte Popkultur ja auch in den 70ern und 80ern. Und dann aber auch so Sachen wie Motorhead oder Guns N' Roses oder Black Sabbath. Und aber auch klassische Musik. Und das, ja, das lief dann bei uns. Also eigentlich war immer, also er hat halt immer viel Musik gehört. Er ist ja selber Künstler und Maler und so. Und das habe ich natürlich dann auch mitbekommen, ne, wenn er dann gemalt hat oder so. Das heißt, das war auch immer auch so die Farben oder ne, das sind auch so schöne Erinnerungen. Also jemanden zu sehen, den eigenen Vater, der halt künstlerisch sich betätigt. Und dann aber die Musik. Und jetzt muss man natürlich wissen, also in meiner Erinnerung, Jugoslawien in den 60er, 70er, 80er Jahren, ich habe ja die 80er miterlebt, da hatten, also es waren ja Schallplatten in LP-Form und die hatten halt, das war wirklich eine, es hatte für sehr viele Leute und für die Gesellschaft eine große Bedeutung. Also heute hören wir ja alle Musik im Internet und auf unseren iPhones und so. Damals waren das wirklich so soziale Happenings, dass man sich mit Freunden irgendwie trifft und dann bringen halt alle ihre neuesten Errungenschaften mit, also Platten, die sich gerade gekauft haben, die sie geil finden. Und dann hat man sich wirklich zum Plattenhören getroffen und hat vielleicht auch was gegessen, was getrunken dabei. Und ich erinnere mich, dass ich bei diesen Treffen von meinen Eltern mit Freunden, also dann kamen Freunde zu Besuch und dann hat man halt Musik gehört. Ich lag dann immer unterm Tisch, als ich so 4 war, oder 3, 4 ging das los. Ich lag unterm Tisch, hab die Musik gehört und hab den Gesprächen auch gelauscht von den Erwachsenen. Ne? Und ja, das ist so meine erste Erinnerung an, also so die am weitesten zurückreichende. Und da, also das war, hat mit Sicherheit auch meine Liebe zur Musik, die ja bis heute so, also die ja so stark war, dass ich mich auch entschieden habe, Musik zum Beruf zu machen. Und die ja bis heute auch unvermindert fortbesteht. Also da hat das auf jeden Fall angefangen.
Schön. So. Das schöne kann ich Erinnerung. Auf jeden Fall sagen. So unterm Wohnzimmertisch musikalisch sozialisiert.
Ja.
Klasse. Aber auch eine schöne Idee, irgendwie, dass deine Eltern das so mit ihren Freunden irgendwie so gemacht haben. Ja, dass irgendwie, ich kenne das von meinen Eltern nicht, ne, dass man sich irgendwie getroffen hat und man hat sich die Platten vorgespielt. Ne. Klar, Schallplatte war ja sowieso auch bei mir irgendwie dann zu Hause das Ding. Aber du hast jetzt gerade deinen Vater erwähnt, der auch ja künstlerisch tätig war. War der auch in so Künstlerkontexten unterwegs, dass bei euch auch mal Musiker, Musikerinnen dann zu Hause zu Besuch waren, weil er so interdisziplinär unterwegs war, Malerei, Kunst, Theater, wie auch immer?
Ja, er hat ja also in, also ich sag mal so bis vielleicht 1990 oder 89 hat er ja im Bosnischen Landesmuseum gearbeitet. Das übrigens, das sind auch so Erinnerungen, also und da war ich dann immer, ne? Das ist ja auch ein Museum, das gibt es auch heute noch in Sarajevo. Das hat die letzten 2,5 Jahrzehnte ein bisschen gelitten hinsichtlich der Frage, wie die Politik oder die Machthaber damit umgegangen sind. Aber das ist ein Museum, was eine große, also auch eine Bandbreite an Kunstschätzen hat. Und mein Vater hat da gearbeitet und da war ich dann, ne, zu Besuch öfter und konnte mir dann da alles angucken. Und das, ne, und ich erinnere mich zum Beispiel heute noch auch, wie das da gerochen hat, ne? So diese Räume, die haben ja einen bestimmten Geruch auch und so. Und das war auch immer sehr schön, da dann auch zu sein als Kind, ne, sich das anzugucken oder die Exponate da zu betrachten. Dann hat das Museum auch einen schönen botanischen Garten und so. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, also klar, er hatte natürlich auch viele Arbeitskollegen, die auch kunstaffin waren im weitesten Sinne. Und unter den Freunden waren auch Musiker. Das kam aber allerdings später erst. Also da war dann so, ich glaube halt 89 oder 90 hat er dann aufgehört, in dem Museum zu arbeiten. Und dann haben meine Eltern einen Café aufgemacht. Und da kam dann eben auch, das war ein Café, was irgendwie sehr gut lief. Also meine Eltern waren ja zu der Zeit halt recht jung, so Anfang 30, ne? Und waren halt fresh so und haben halt den Laden auch entsprechend geführt, was dazu geführt hat, dass sich da auch so eine, ja, dass sich da auch Leute zusammengefunden haben, die eben auch Musikfreunde waren.
Also oder, wie so ein Szene-Café,
kann man sagen. Ja, kann man schon sagen. Ja. Kann man schon sagen.
Und da weißt du noch, wie das hieß, das Café?
Das hieß Café Italy.
Café Italy?
Ja, weil Italien, also als Jugoslawe weiß man das, wenn man Jugoslawien, Italien war immer, ja, Italien stand bei den Menschen Jugoslawien hoch im Kurs, würde ich sagen. Und so hieß das dann. Mhm. Gut, wenn man jetzt auf die Kaffeekultur und so und Gastronomie und so. Ja. Aber jedenfalls, so hieß es. Und da gab es schon viele Musiker, die da zu Gast waren und mit denen sich dann meine Eltern auch angefreundet haben. Und da geht es nämlich dann, wenn es jetzt um meine Sozialisierung als Musiker oder Künstler geht, also ich habe, glaube ich, mit 4 oder 5 habe ich zu meinen Eltern zum ersten Mal gesagt, ich will Musik machen. Mhm. Weil ich habe, so erzählt man sich das, daran kann ich mich nicht mehr so detailliert erinnern, aber ich habe wohl mal was im Fernsehen gesehen, wo ein Kind Geige gespielt hat und das sehr gut getan hat. Dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, das will ich auch. Ne? Es war so, also sehr früh schon aus eigenem Willen der Wunsch, Musik zu machen. Und ja, mit Geige, das war irgendwie dann schwierig. Und dann, weil da, wo wir dann gewohnt haben, da hätte man dann sehr weit fahren müssen zu einer Schule oder so. Mhm. Und jedenfalls habe ich dann aber mit 8, glaube ich, wurde da, wo ich zur Schule ging, an meiner Schule, wurde ein Gitarrenkurs angeboten für klassische Gitarre. Mhm. Und da haben dann meine Eltern gesagt, hör mal, hier, dat, wenn du Lust hast, kannst du doch da mal was machen. Und das habe ich dann auch gemacht und hab dann parallel dazu auch von einem Freund von meinen Eltern, auch eben ein Musiker, der zum Café kam, der hat mir so ein bisschen Keyboard-Spielen beigebracht und so. Und jedenfalls gab es eine Band, die, also da, wo wir gelebt haben, in Sarajevo, in dem Stadtteil, gab es eine Band von, also so eine Rockband. Und die waren halt Freunde auch. Mhm. Und ich habe auch, ich glaube auch mit 8 oder mit 9 habe ich auch an einem Gesangswettbewerb teilgenommen und den sogar gewonnen als jüngster Teilnehmer.
Ja. Weißt du noch, was du gesungen hast?
Ja, einen bosnischen Song, also einen Hit.
Ja.
Einen bosnischen Hit.
Kannst du den heute noch singen?
Ja, könnte ich, aber das ist ein Song, den sehe ich aus heutiger Sicht ein bisschen anders. Okay. Ich glaube, ich habe den damals auch nur deswegen gesungen, weil er relativ leicht zu singen war im Vergleich zu anderen Sachen, die man vielleicht auch selber gut fand. Na, jedenfalls gab es eben diese Band und nachdem ich diesen Gesangswettbewerb gewann, also ich hatte auch als Kind immer schon so die Tendenz, ich war immer sehr gerne mit von Älteren umgeben. Ne? Ich hatte immer mit älteren Leuten zu tun, also älter als ich selbst. Und jedenfalls, die haben dann halt gesagt, weil die auch gemerkt haben, dass ich da irgendwie ein Interesse für habe, für Musik. Und sagen, ja, komm doch mal mit zur Probe und so. Und die waren halt alle damals schon, also die waren so 20 Jahre älter, 15, 20 Jahre älter als ich. Mhm. Und dann bin ich da mal mit, ne, zu den Proben. Und der Sänger von dieser Band ist auch Toni Jankovic, heißt der. Das ist ein legendärer bosnischer Rocksänger. Jugoslawischer Rocksänger und dann war ich dann bei den Proben und da war es zum Beispiel auch das erste Mal, dass ich dann auch so gesehen habe, okay, wenn jetzt einer, der spielt Gitarre, der spielt Bass, Schlagzeug und was machen die, wie ist das, wie sieht das aus, wie arbeiten die zusammen, also dieses Musiker-Dasein. Ja, und dann habe ich sogar mit dieser Band auch gesungen als Gast bei 2 Konzerten mit dem.
Und da warst du auch noch so jung?
Ja, so 9. Oh, da habe ich dann, die hatten bei 2 Konzerten war das. Eins davon war auch ziemlich groß. Ja. Ziemlich, also eine große Nummer.
Wie hieß die Band? Weißt du das noch?
Diese Band hieß Rahella.
Rahella.
Also wie Rachel.
Okay.
So der, die waren jetzt nicht besonders bekannt. Also der Sänger war halt eine Hausnummer so, ne? Aber die waren halt alle super nett und da habe ich das dann so zum ersten Mal auch so miterlebt, ne, wie das so ist, wenn man eine Band hat und wenn man irgendwie zusammen Musik macht und also eigentlich all das, was wir dann ja auch, was ich dann später und du ja auch so lange dann auch selber dann erlebt habe irgendwann, das habe ich da dann in sehr jungen Jahren miterlebt und das hat mir sehr gut gefallen, also ich fand das irgendwie gut. Und da eben auch zum ersten Mal, da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, dass mich der Bass auch total fasziniert.
Auch so früh schon?
Ja, ja, als Instrument. Also ich fand, weiß ich nicht, ich fand irgendwie diese tiefen Frequenzen und auch die Rolle des Basses, obwohl ich sie damals gar nicht so verstanden habe, aber so die Wirkung, das hat mich irgendwie unheimlich fasziniert damals. Und derjenige, der da Bass gespielt hat, der war dann später auch Bassist von einer bekannteren bosnischen Rockband, leider vor ein paar Jahren gestorben und plötzlich und unerwartet. Aber also da ging das dann auch schon los. Also mir war das vielleicht gar nicht so sehr bewusst, aber ich weiß, erinnere mich, dass ich immer dann auch, wenn ich dann Musik gehört habe oder wenn ich Videos gesehen habe oder so, schon immer sehr auf den Bass geachtet. Also was macht der da? Was, ne? So, hier dann gab es mal ein Video von diesem Konzert, wo ich beim Wettbewerb gewonnen habe, gab es ein Video. Da gab es irgendwie einen Sound, den konnte ich nicht zuordnen. Wer hat das gemacht? Und da habe ich halt 50 Mal zurückgespult, ne? Und dann irgendwann festzustellen, oh, das war der Bassist, der hat nämlich geslappt. Es war also ein Sound, der war anders als ja. sonst. Ja. Und dann ist, was war das? Komm nochmal zurück, nochmal zurück. Und so, ne? Und ja, da fing das irgendwie so an. Das heißt, ja, also Antwort auf deine Frage ist auf jeden Fall ja. Und da, ja, bin ich auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar für, dass die mir das auch so eröffnet haben und mich ja auch immer, auch bis heute, ja auch sehr, wir haben mich ja immer machen lassen und auch sehr supportet so auf diesem Weg. Und ja, so fing das damals
ja,
an.
Ich meine, es klingt ja wie eigentlich irgendwie der Traum, ne, von ersten frühen musikalischen Erfahrungen, ne? Also wenn du jetzt schon als 8-, 9-, 10-Jähriger irgendwie auch mit so einer Band schon zu tun hattest. Also ich hätte natürlich jetzt gefragt, wieso ist es der Bass geworden? Aber das hast du ja jetzt schon beantwortet, ne? Also wieso ist das dein Instrument? Aber du die Möglichkeit jetzt auch hattest, da schon so in sowas wie ein Bandleben reinzuschnuppern, auch selber mit denen auf der Bühne zu stehen, kann man sich wahrscheinlich gar nicht ausmalen, was das mit einem 9-jährigen Jungen auch macht. Ja, also das hast du schon ganz gut beschrieben gerade. Trotzdem dann vielleicht noch die Frage, die sich mir stellt, wann hast du denn dann das erste Mal auch wirklich einen Bass in der Hand gehalten? Und wann hast du angefangen, Bass zu spielen?
Ja, das war dann nochmal eine andere.
Also es war nicht mit der Band auch dann zu der Zeit?
Gar nicht.
Nee, also es gab ein Interesse, aber selber gespielt hast du noch nicht?
Nee, also okay. Zu der Zeit habe ich halt klassische Gitarre gespielt, hatte auch ein bisschen Unterricht und dann eben, ich hatte ein Keyboard und da habe ich gesungen, aber singen war irgendwie nie so mein Ding. Also zumindest habe ich mich in dieser Frontrolle eines Sängers nie so richtig wiedergefunden.
Obwohl du einen Wettbewerb gewonnen hast.
Ja, gut. Nee, aber das war irgendwie nie so meine Welt. Und wie gesagt, damals gab es dann schon die Faszination für den Bass. So, dann kommt aber erstmal 92 ein Cut, dahingehend, dass ja dann der Krieg angefangen hat in Sarajevo. Und wir dann ja das große Glück hatten, dass wir nach Wuppertal kommen konnten, weil wir ja hier schon Verwandte hatten, also eine Tante und einen Onkel von meiner Mutter. Die haben schon in Wuppertal gelebt und dann waren wir hier. Ja, und hier war das dann so, also bei meiner Tante, wo wir ja erstmal dann auch waren. Da gab es ein Klavier und eine akustische Gitarre, also die Instrumente, die ich auch zu Hause hatte, aber die waren beide kaputt. Also verstimmt und funktionierte irgendwas nicht. Und darauf habe ich dann trotzdem halt gespielt. Aber das hat mich dann schon auch ein bisschen frustriert. So, ne? Ja, dann der Ton, der klingt irgendwie nicht. Gut, aber man macht ja dann was mit dem, was man hat. Und dann bin ich im, ich glaube, September 92, kurz nach Beginn des Schuljahres, weil dann wurde irgendwann auch klar, weil wir sind ja damals auch hier angekommen und haben halt eigentlich so gedacht, wir bleiben hier ein paar Monate. Und dann bis dahin beruhigt sich die Situation wieder, kann man wieder zurückgehen. Aber es wurde dann irgendwann klar, dass das gar nicht so ist, ne? Und dass man dann länger hier bleibt. Und dann war, ja gut, dann war natürlich die Frage so, zur Schule gehen oder Einschulung, ne? Also dass man, und es gab auch zu der Zeit, weil ja sehr viele Flüchtlinge aus Bosnien in Deutschland waren, gab es eine bosnische Schule auch in Wuppertal. Ich habe aber zu meinen Eltern gesagt, ich will da nicht hin. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will auf jeden Fall auf eine deutsche Schule. Mhm. Und da hatte ich irgendwie sehr viel Glück und bin dann am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium aufgenommen worden hier in Wuppertal.
Also das heißt, es ist auf deine Initiative geschehen, dass du gesagt, also deine Eltern hätten dich lieber auf die bosnische Schule auch geschickt?
Nee, ach, meine Eltern wussten halt nur von dieser Möglichkeit und haben mir das gesagt. Ja. Ich habe aber gesagt, ich will das nicht. Mhm. Also ich will lieber, wenn, dann hier, ne? Mhm. So mit, also auf eine normale Schule gehen. Mhm. Und ja, also meine Initiative war es nicht, aber ich habe zumindest klar zu verstehen gegeben, dass ich das nicht will. Ja. Und dann war das irgendwie so, dass das Schulamt gesagt hat, ja, hier Hauptschule. Ja, also die haben dann vorgeschlagen, weil ich hatte ja in Jugoslawien die 5. Klasse gemacht und dann, das heißt, Grundschule war schon zu Ende. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, dann der Junge kommt auf die Hauptschule. Und dann hat aber eine Cousine von mir oder eine Cousine meiner Mutter, eine Großcousine meinerseits, hat dann zu meiner Mutter gesagt, ey, den kannst du nicht auf die Hauptschule tun. Der geht da kaputt. Mhm. Also das ist nicht richtig so. Mhm. Und dann wurde mein Bruder eingeschult, irgendwie an der Marienstraße, Grundschule. Und da war ich dann mit, als der eingeschult wurde. Der ist ja ein bisschen jünger, deswegen Grundschule. Und dann hat irgendwie die Sekretärin der Marienstraße hat dann beim Wilhelm Dörpfeld angerufen. Voll Glück gehabt. Und hat dann halt hat mit dem Schulleiter gesprochen, hat von mir erzählt. Und der war, der Klaus Zentara hieß der Schulleiter, der war dann ganz neu gerade am Dörpfeld. Und der war dann bereit, mich einzuladen. Er hat gesagt, ja, dann kommen Sie doch mal mit dem Jungen vorbei, dann unterhalten wir uns mal. Mhm. Wie so oft, ne, wenn irgendwo jemand neu ist, das hat man ja später auch, also so Situationen, wo die Stellen neu besetzt werden, sind manchmal hilfreich für irgendwelche Sachen. Und dann bin ich da tatsächlich dann hin und der hat mich dann aufgenommen. Mhm. Ne, am Wilhelm Dörpfeld. So, und jetzt zu der Frage zurück. Also der erste Schultag, ne, ich hatte der Sekretärin, war eine ältere Dame, die hieß Frau Winkelius, Vornamen weiß ich leider nicht mehr. Mit der habe ich mich unterhalten, als ich darauf wartete, dass mich mein Klassenlehrer abholt, um in den Unterricht zu gehen an meinem ersten Schultag. Und der habe ich dann erzählt, dass ich Musik mache. Also sie hat mich halt gefragt, ja, ey, was machst du so, was interessiert dich? Und ich habe gesagt, ich bin ein Musiker. Also ich will Musik machen. Und ja, was spielst du denn für Instrumente? Ich sage, ja, Gitarre und Klavier, aber ich will eigentlich total gerne Bass spielen. Das habe ich da dann gesagt. Ja. Ja, und jetzt, ein paar Stunden später, sitze ich im Unterricht und dann klopft es an der Tür und dann kam ein, aus meiner damaligen Sicht, ein älterer, bärtiger Herr in die Klasse und wünschte mich zu sprechen. Er hat dann gesagt, hier, und ich erinnere das so genau, ich habe mich erschrocken, weil ich dachte, ich meine, es war ja alles neu und ich konnte noch gar nicht richtig Deutsch da. Also schon, aber noch nicht so wie jetzt. Ne? Und ich mein erster Gedanke war natürlich, ach du Scheiße, was habe ich gemacht? Und so, und ich hatte Angst. Ja. Aber es stellte sich raus, also Klaus Verholz heißt der Mann, dem ich auch heute noch im Kontakt bin übrigens. Der sagte dann, ja, pass auf, ich habe hier eine Band an der Schule. Wir machen so Rock und Popmusik.
Und er war auch Lehrer an der Schule?
Der war Lehrer an der Schule. Er hat Englisch und evangelische Religion gemacht. Und er sagte mir, dass er halt eine Band hat und diese Band keinen Bassisten hat und ob ich Lust hätte, Bass zu spielen.
Ja.
Und na klar, auf jeden Fall. Ich habe mich da am ersten Schultag, ich habe mich so gefreut, ne? Und da war das war dann tatsächlich das erste Mal. Der hat mir dann, also wir hatten ja, die Schule hatte einen Bass. Den habe ich dann mitgenommen, aber das Problem war, ich bin ja Linkshänder. Mhm. Und da musste man immer es gab noch eine andere Band und da hat ein anderer Bassist gespielt, der Rechtshänder war. Und da musste man immer die Saiten hin und her und so. Und er hat mir dann sogar einen Bass besorgt von einem Kumpel, den ich erstmal geliehen habe. Ein
Linkshänder-Bass, oder?
Nee, war auch kein Linkshänder-Bass, aber den konnte ich dann die Saiten umdrehen und das so lassen. Ne? Mhm. Und das war das erste Mal und ich erinnere mich, ich habe dann den Schulbass mit nach Hause genommen und habe mir dann irgendwie in der Stadtbibliothek irgend so ein Buch ausgeliehen mit so Basics. Mhm. Und dann habe ich gespielt und ich weiß bis heute noch, das war direkt, also sobald ich dann das Instrument in der Hand hatte und gespielt habe, war das für mich direkt klar. Also da hatte ich dann so ein Gefühl, was ich bei der Gitarre nicht hatte und auch beim Klavier nicht. Dass man so direkt spürt, okay, das ist genau das, was ich wirklich machen will. Ne?
Ja.
So.
Geil.
Ja. Sehr viele glückliche Fügungen.
Also auch da wieder wirklich, das hört sich zumindest so an, ne? Sehr viel Glück gehabt. Ne?
Ja.
Also ich hätte dich auch gleich noch explizit eigentlich danach fragen wollen, irgendwie so, was dir, wir sind ja jetzt schon irgendwie so wild durch die Zeit gehuscht, was dir hier geholfen hat, ne? Irgendwie nach eurer Flucht hierhin. Ne? Aber da kommen wir gleich vielleicht auch noch mal zu.
Mhm.
Jetzt vielleicht noch mal kurz die Frage, du hast ja gesagt, du konntest noch nicht so gut Deutsch, aber wie hast du denn Deutsch gelernt? Also das Deutsch, was du gesprochen hast, um dich hier mit der Sekretärin, mit dem Lehrer und so zu verständigen, woher konntest du das? Es ging doch auch irgendwie relativ schnell und zügig, dass ihr irgendwie geflohen seid, ja?
Ja, wir waren ja, also angekommen sind beim April 92 und ich war dann im September schon in der Schule.
Ja.
Und es war eben dann so, dass im ersten Halbjahr wurden dann meine Leistungen in Deutsch und Latein nicht gewertet.
Mhm.
Aber ab dem zweiten Halbjahr war alles normal eigentlich dann. Ja. Also ich habe keinen Kurs besucht.
Mhm.
Also ich habe Deutsch genauso wie eigentlich alles andere in meinem Leben dann so, oder genau wie Musik zumindest, autodidaktisch erstmal erlernt. Und ja, wie? Also ich glaube, wenn ich das so retrospektiv jetzt versuche zu betrachten, glaube ich, dass mir da auch schon sehr zugute kam, dass ich irgendwie ein gutes Gehör hatte.
Mhm.
Also, dass die musikalischen Fähigkeiten dabei mit Sicherheit geholfen haben. Und dann weiß ich noch, dass ich habe immer zugehört, überall, wo ich dann so war. Ne? Und es gab ja auch, weiß nicht, so, wir hatten ja ein paar Freunde schon, so Kinder, ne, auf dem Hof.
Mhm.
So. Oder ich habe auch Filme geguckt und habe einfach zugehört. Also ich war sehr aufmerksam. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir dann irgendwas genommen, also ein Buch, was zum Lesen. Und habe das dann gelesen und habe dann, am Anfang versteht man halt noch nicht so viel. Und dann irgendwann einen Monat später liest man dasselbe nochmal und dann versteht man schon mehr. Dann schließen sich so die Lücken.
Mhm.
Also ich glaube eigentlich wirklich, ich war ja als Kind immer schon und bin ja auch heute noch eigentlich wie so ein Schwamm. Ne?
Mhm.
Also wenn mich was interessiert oder so, dann kann ich mich da gar nicht gegen wehren. So, dann saugt man das ja so auf in sich. Und das ist dann egal, worum es geht, ob es um Musik geht oder um alles, ne? Und so war das eben damals auch. Ich habe das dann einfach irgendwie in mich aufgenommen und habe mich dann auch getraut, einfach zu sprechen, ne? Und natürlich muss man jetzt auch dazu sagen, also die Tatsache, dass ich dann am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium war, war da schon auch echt ein großes Glück und auch ein Geschenk, weil die Schule ja dafür bekannt ist hier in der Stadt, dass sie halt hat ja einen altsprachlichen Schwerpunkt und hat schon auch ein hohes sprachliches Niveau.
Mhm.
Ne? Also das heißt, ich war ja dann auch in einem Umfeld, wo die anderen, also meine Klassenkameraden oder die Lehrer, die haben ja alle ein sauberes Hochdeutsch gesprochen. Ne?
Mhm.
Dem gegenübergestellt, wenn ich jetzt an der Hauptschule gewesen wäre, wo dann vielleicht auch viele sind, die nicht gut Deutsch können und so, dann hätte man es vielleicht auch anders gelernt. Aber ich hatte da schon das große Glück, dass ich da in einem Umfeld war, wo auch das sprachliche Niveau irgendwie hoch war. Und gut, ich habe aber auch in Jugoslawien schon aus eigenem Wunsch Englisch gelernt. Also ich habe privat Englischkurse besucht, weil ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte gerne Englisch lernen.
Mhm.
Und ich hatte in der Schule Französisch.
Mhm.
Und irgendwie ist mir hatte ich immer so einen relativ leichten Zugang zu Sprachen.
Mhm.
Und das hat bestimmt dann beim Erlernen der deutschen Sprache auch geholfen, würde ich denken. So, ne? Und das hat gar nicht so lange dann gedauert. Also das war dann relativ schnell, also vielleicht so nach einem Jahr habe ich dann so gesprochen wie jetzt.
Super. So. Ja. Naja, ich kenne dich ja auch und alle, die dich kennen, werden das ja auch bestätigen können. Du bist ja ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass du auch in den jungen Jahren schon auch irgendwie die Zugänge zu den anderen irgendwie auch gesucht und gefunden hast, ne, zu deinen Mitschülern.
Ja, wobei das aber ein bisschen schwierig war.
Mhm.
am Anfang, also zumindest, ich hatte auch in der Schule, also ich war ja in der 5. Klasse da, ne? Und ich bin halt ein paar Wochen nach Schuljahresbeginn da angekommen. Und eigentlich die Leute, mit denen ich was zu tun hatte, richtig an der Schule, waren alle älter. Ich hatte sehr lange das Problem, dass ich irgendwie mit den Leuten aus meiner Klasse, die also gleichaltrig waren, das hat sehr lange gedauert, bis ich da das Gefühl hatte, ich kann mit denen was anfangen. Also, weil mich irgendwie Dinge interessiert haben, also eben Musik oder, weiß ich nicht, Kunst, wo die halt alle noch gar nicht so am Start waren. Also die haben dann, ich erinnere mich dann so Pausenhof, ja, wir gehen fangen spielen. So, ja, macht ihr mal. Also ich hatte da irgendwie, ich war halt auch davor schon als Kind immer schon, ich hatte so meine Interessen und habe mich dann damit beschäftigt. Und viele Sachen, die man in dem Alter normalerweise macht, waren für mich nicht so interessant. Und dann weiß ich zum Beispiel, ich habe ja da auch dann schon angefangen, mich mit so Rockmusik oder auch mit härteren, mit Metal-Musik zu beschäftigen. Da gab es halt ein paar Jungs aus so älteren Jahrgangsstufen, die hatten dann, also da konnte man das sehen, dass die diese Musik hören, ne? Und da habe ich das dann tatsächlich so, die habe ich dann angesprochen. Hab dann gesagt, hör mal, ich will auch diese Musik, gefällt mir auch. Und die waren aber auch, das waren ja jetzt nicht viele, ne, waren so ein paar, so, die waren aber auch dann alle sehr nett und haben mich dann auch, haben das auch zugelassen. Und die haben mir dann auch CDs geliehen oder, ne, mir auch Sachen gezeigt und so. Mit den Leuten aus meiner Klasse, da ging das dann vielleicht erst so in der 9. Klasse los. Davor war ich eigentlich immer ein Außenseiter. So, ich hatte, weiß noch, ganz am Anfang hatte ich genau einen Freund in der Klasse, Sebastian Unsinn. Ganz netter Typ, der hat sich meiner angenommen. Der kam wirklich direkt und meinte, ey, hallo, ich bin Sebastian und ich, wenn du willst, helfe ich dir. Sich so klarzukommen und so. Und das war mein einziger Freund ganz lange. Man muss natürlich dazu auch sagen, William-Dörpfeld-Gymnasium war damals, also das hat sich mittlerweile ja sehr geändert, aber damals war die Quote von Leuten mit dem sogenannten Migrationshintergrund sehr, sehr klein. Also es gab Leute, die dann so Deutsch-Intensivkurse besucht haben, aber die waren halt eben auch Außenseiter, ne? Also die haben dann halt ihre Kurse gemacht, hatten aber sonst da nichts mit zu tun mit dem Geschehen. Und es gab einfach sehr wenige Ausländer auf der Schule damals. Ich war also auch deswegen schon, hatte ich so eine leichte Außenseiterrolle. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auch in dieser Rolle irgendwie gerne gesehen, ne? Und habe die dann auch bekleidet, auch ganz bewusst. Und hatte dann eben mit älteren Leuten zu tun. Und auch in dieser Band, in dieser Schulband, da haben auch ältere Leute gespielt als ich. Da war ich der Jüngste. Ja, so.
Aber dann lag ich ja eigentlich doch richtig. Du hast nur die Kontakte vielleicht nicht in deiner Altersstufe gehabt, sondern einfach mit Älteren.
Ja, ne? Ja, aber also diese Kontaktfreudigkeit, die war, also wenn das Leute waren, wo ich das Gefühl hatte, das interessiert mich, was die machen oder wie die drauf sind oder so, dann war das da schon der Fall. Auf jeden Fall.
Ja, das zieht sich bei dir ja irgendwie durch. Ich erinnere mich noch an, was war das denn, in den 90ern, MySpace, als es mit den Bands irgendwie, als jeder eine MySpace-Seite hatte und du, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute angefunkt hast über MySpace und Kontakte aufgebaut hast. Da ging das ja weiter, ne? Da warst du ja schon auf einem ganz anderen Level als jetzt zu der Schulzeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Wie machst du das heute, wenn du irgendwie in Kontakt trittst mit anderen Musikern und Künstlern?
Ja, gut.
Ist das auch so ein direktes, hey, ich bin Armin und...
Ja, na klar. Ja. Also ich mache das ja, also du hast die MySpace-Zeit ja erwähnt, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Zeit gewesen, weil es ja durch MySpace damals zum ersten Mal auch die Möglichkeit dann eben gab, außerhalb vom eigenen Umfeld sich mit Leuten zu verbinden und zu vernetzen. Und ich habe das tatsächlich damals echt gemacht. Also wenn ich dann, gab es halt Leute, ich weiß noch, ich habe mir ein Profil gemacht und ich habe mir überlegt, boah, soll ich das machen? Und ich hatte so ein paar Aufnahmen und ist das überhaupt gut genug? Ich war unsicher, ne? Und da habe ich irgendwie gesagt, komm, egal, ich mache einfach jetzt, ne? Ich habe da so drei Songs irgendwie hochgeladen Und dann habe ich wirklich so, war total spannend, boah, mal gucken, wie man die so findet und so, ne?
Ja, ja.
Und dann hat man halt Leute gefunden, die man, also die, zu denen man aufschaut oder die man bewundert. Und ich habe die einfach angeschrieben, viele. Und habe halt gesagt, hör mal, ich bin ein Fan und ich finde das geil und vielleicht kann man ja mal was miteinander machen. Also, ne, ich habe das gemacht und heute, also 15 Jahre später, ist es natürlich ein bisschen einfacher als damals, weil man ja. Also mittlerweile hat man ja ein sehr großes Netzwerk und kennt halt eben auch viele Leute durch die Sachen, die man so in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Das heißt, man muss nicht mehr so ins Blaue hinein akquirieren. Und also damals kannte mich ja auch niemand. Wenn ich dann irgendwie was jemanden angeschrieben habe, hat der gedacht, ja, wer ist das? Das hat sich natürlich vielleicht ein bisschen geändert, ne? Dadurch, dass ich ja durch die Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren oder anderthalb Jahrzehnten so machen durfte, dann, ne, hat man sich ja auch ein bisschen vielleicht einen Namen gemacht oder man kennt halt viele, und aber grundsätzlich hat sich das eigentlich nicht geändert. Also ich kann auch heute noch passieren, dass wenn ich jetzt jemanden höre oder sehe, und der mich dann berührt, dann kann das auch heute noch passieren, dass ich dann eine Mail raushaue und sage, ey, ich bin total berührt und ich wünschte mir, wir könnten mal was miteinander machen. Und witzigerweise haben sich ja auch viele dieser Vorstöße von mir, haben ja dann auch tatsächlich dazu geführt, dass es dann auch dazu gekommen ist, ne? Dass man mit Leuten was macht.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Ja, das erste Beispiel, das war ja damals MySpace, Dean Bowman, ein sensationeller Jazz- und Gospel- und Blues-Sänger aus New York. Und der war tatsächlich einer der ersten, die ich angeschrieben habe auf MySpace, weil ich halt immer Fan von ihm war und das unfassbar geil fand, wie der gesungen hat und so, und die Musik, die er gemacht hat. Und den habe ich angeschrieben. Und dann haben wir so ein halbes Jahr später haben wir eine Band zusammen gegründet. Ja. Das war das erste Beispiel. Und dann genauso auch Söhne Mannheims, also die Musiker von den Söhnen Mannheims, waren auch welche, denen ich dann so Mails geschickt habe auf MySpace. Und gesagt habe, Jungs, ich bin Fan und finde das tierisch und so. Und da hat es dann ja auch ein paar Jahre später eine Zusammenarbeit gegeben und so. Also es gab schon einige solcher Beispiele, ne? Dass man dann so einfach mal was raushaut. Und das, aber das kommt ja nicht, also wenn ich so, ich werde das ja auch oft gefragt, ne? Wie hast du das gemacht oder warum und so. Und ich glaube, für mich entscheidet darüber, ich habe ja jetzt nicht jemandem geschrieben, weil ich denke, wenn ich mit dem was mache, dann habe ich Erfolg oder kann Geld verdienen, sondern das basierte ja immer, ich habe das immer nur gemacht, wenn ich ein Gefühl hatte, dass mich das, was derjenige oder diejenige macht, so berührt, dass, ne, dass das in mir was auslöst und mich da so hinzieht. Und so habe ich dann auch geschrieben. Also vom Herzen, ne? So. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt immer. Also wenn das, weil ich glaube auch, wenn man vom Herzen schreibt oder vom Herzen was sagt oder auch Musik macht, dann ist das schon was, was dann, wo die Möglichkeit gegeben ist, dass der Rezipient das auch spüren kann. Und dadurch dann vielleicht auch sagt, ja, okay, dann gucken wir uns mal an, was da so los ist. Ne? Also so war das zumindest in meinem Leben, dass dadurch, dass die Basis eben eine sehr emotionale war, war es dann schon möglich, halt mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
Na, ich denke, denen wird es nicht anders gehen als mir, irgendwie so, ne? Wenn ich mit dir in Kontakt getreten bin, dann war, du bist halt einfach du bist halt echt, ja, so, ne, und das ist, ich glaube, das merkt man ja auch, ne, was dann dahinter steckt, gerade das, was du sagst, ne, ist da irgendwie eine Absicht dahinter, weshalb da Kontakt aufgenommen wird, oder ein wirklich wahres Interesse, ne, und ich denke, dass man das auch schon irgendwie auch erspüren kann, ne? Also so ging es mir, ne? Also
ja, ich glaube schon. Und ich meine, und du warst ja, wenn man jetzt hier Wuppertal nimmt, ne, die Wuppertaler Musikszene, da warst du ja auch für mich sehr, sehr lange jemand, zu dem ich auch immer aufgeschaut habe, ne? Und wo ich mir, und wir kannten uns ja nicht, also lange oder so vom Sehen, ne? Wir haben halt mal Hallo gesagt und so, aber wir hatten ja ganz lange nichts miteinander zu tun. In der Zeit habe ich dich aber schon total oft irgendwie auf der Bühne gesehen. mit Uncle Ho, mit Massacre damals, was ich ja tierisch fand, ne, weil als Metaller. Oder halt auch, also Kindtod habe ich, glaube ich, damals nicht live gesehen. Aber, und du warst halt auch so jemand, wo ich mal dachte, boah, wie geil wäre das denn mal, mit dem Björn mal Musik zu machen. So, ne?
Und dann, ja. Haben wir ja dann später, aber dazu kommen wir gleich.
Ja, das hat sich dann aber eben dann auch irgendwann ergeben. Ja. Aber genau auf der Basis, die, wie wir gerade halt hatten. Also ich glaube, gerade in der Musik, ich meine, ist ja auch die Frage, ne? Egal was man, wenn du, ich weiß nicht, wenn man jetzt Banker wäre, ohne jetzt Banker dissen zu wollen, aber wenn du jetzt, wenn wir, wenn es ums Geschäft geht, Geschäft kann man machen, ohne befreundet zu sein miteinander oder ohne einen emotionalen Draht zu haben. Ich glaube, dass der auch im Geschäft hilfreich ist. So. Aber das geht auch ohne. Aber Musik machen ohne so eine Verbindung, ne? Ohne eine emotionale Verbindung, ist sehr schwierig. Und ich glaube halt, dass, ne, so wie uns geht es ja auch allen eigentlich. Also zumindest wenn sie, ne, wenn sie, wenn das, was sie machen, vom Herzen kommt und da wirklich ein Anliegen hinter ist, dann sind ja alle so drauf eigentlich. Ja. Und deswegen versteht man das dann auch, ne? Also zumindest war das in meiner Erfahrung oft so, dass dann, wenn ich dann da was hingerichtet habe, dass die Antworten oft sehr wohlwollend waren. Genauso ja auch mit dem Mickey Näher, ein guter Freund von uns, ein Schlagzeuger hier aus Wuppertal, den habe ich ja auch irgendwie so kennengelernt und habe ihm halt gesagt, mal, ich interessiere mich tierisch für Jazzmusik und Blues und so, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll. Und der hat mich dann ja auch, weil er irgendwie dachte, komm, das ist ein netter Typ und so, hat mich ja auch an der Hand genommen, ne, und mir die Welt dann eröffnet. So. Also auch, ne, war auch so eine Sache.
Ja. Jetzt sind wir ja gerade schon irgendwie mitten reingerutscht in deine verschiedenen eigenen musikalischen, künstlerischen Erfahrungen. Kannst du überhaupt noch überschauen, in wie vielen Projekten und Bands du überhaupt schon unterwegs warst? Und kannst du ein paar benennen oder vielleicht sogar alle? Ich weiß es nicht.
Boah, alle wäre, glaube ich, schwierig.
Also wir haben ja angefangen bei Herr Fairholz. Der Lehrer, der dich in die Schulband geholt hat, irgendwie am Dörpfeld-Gymnasium. Und wie ging's, also was war denn die erste eigene Band? Fangen wir damit doch mal an. Und irgendwie, das geht ja bis hin zu, wir haben jetzt gerade schon gehört, Projekte mit Dean Bowman oder Söhnen Mannheims, bis hin zu aktuell heute Royal Street Orchestra und Henrik Freischlader Band, da reden wir gleich auch noch drüber. Aber dazwischen gibt's ja noch ganz, ganz viel anderes.
Ja, es gibt eine ganze Menge. Also die erste eigene Band, die hieß Atmosphere, aber mit vier, also Angst.
Ja.
Und die habe ich gemacht zusammen mit dem Frederik, damals Schneider, heute Ile. Den kennst du ja auch. Und der Frederik war nämlich auch auf dem BDG und war eben einer von denen, der ist ein paar Jahre älter als ich. Und der war einer von denen, der halt auch sich für Metal interessiert
hat. Und der dir CDs geliehen hat.
Nee. Aber wir haben uns irgendwann mal unterhalten und haben dann eben festgestellt, dass wir... Ja, dass wir dieselbe Musik mögen. Und dann hatte er noch einen Kumpel, den Matthias Kottmann, der hat dann getrommelt. Und dann haben wir da zu dritt angefangen. Und dann hat irgendwie die Band, ja, das war so Metal, aber mit so einer Hardcore, also New York Hardcore-Schlagseite. Also wir fanden halt auch so Sachen gut wie Cro-Max oder Sick of It All, auch so Biohazard oder auch Slayer oder Machine Head war zu der Zeit eine Riesennummer, kam gerade so auf. Und wir hatten diese Band Atmosphere. Erster Auftritt zu dritt im alten AZ noch. Ganz krass. Alten ja. AZ. Ja. Hier in Wuppertal. Und dann gab es einen zweiten Auftritt in, ist ganz witzig, in Velbert, in irgendeinem Jugendzentrum. Ich weiß nicht, Lessingstraße oder so.
Wahrscheinlich Neviges, ne?
Neviges, ja. So, und da war irgendwie bei so ein Mike. Ding, da haben wir gespielt, da war, hatten wir noch einen zweiten Gitarristen. Und da hast du nämlich, mein lieber Freund, da habt ihr geheadlined mit Catch the Cake.
Nein.
Ja. Ja. Und eigentlich solltet ihr da mit Uncle Ho spielen, aber irgendwie war der Julian krank.
Ja.
Also er konnte nicht singen.
Okay.
Ich habe nämlich ein Tape noch von dem Gig und dann sagt der Veranstalter, sagt das noch. Ja, der Julian kann nicht singen, deswegen spielen Uncle Ho nicht, aber der Julian hat ja dann getrommelt und du hast gesungen. Ja. Das heißt da, und das war dann so, ja, 94.
Wahnsinn.
Und das war die erste Band. Diese erste Band hatte nur diese zwei Gigs.
Ja.
Hat sich danach aufgelöst. So, weil
das war ein Statement.
Weil wir dann halt, ne, Streit.
Das war's.
Ja, nee, komm. Und so. Und dann hatte ich eine Band, das ging dann so Ende 95 los, weil ich habe dann, ja, abgesehen von oder über die Schule hinaus habe ich dann so Metal-Leute kennengelernt hier aus Wuppertal. Ne? Gab damals einen Café in der Rödigerstraße, Café Banane, Metal-Café. Mhm. Und da war ich dann mit ein paar Leuten, die ich so kennengelernt hatte. Und ja, und da habe ich dann so Jungs kennengelernt. Das war eine Band, die schon bestand und die brauchte einen Bassisten. Niobe's Ivory Dream hieß die. Mhm. Da habe ich dann gespielt von ja, Ende 95 bis Mitte 99. Und das war so die erste Band, also war auch zum Beispiel die erste Band, von der es eine CD gibt, auf der ich Bass gespielt habe. Mhm. So. Und mit der Band haben wir auch ein bisschen was gemacht. Also ich habe ja dann angefangen, auch selber irgendwie Sachen zu organisieren, auch im Haus der Jugend, LCB, auch so dann so Festivals, ne, Metal-Festivals gemacht. Darunter auch eins, was ziemlich erfolgreich war, so mit Cannibal Corpse als Hauptact, also so eine sehr bekannte amerikanische Metalband. Mhm. Und so, und da habe ich dann schon, weil die Sache war ja so, ja, okay, also wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir irgendwie Gigs haben und dass irgendwas geht? Ja, also so bis uns solange uns niemand fragt, müssen wir halt selber was machen, so habe ich damals gedacht. Mhm. Und habe das dann halt gemacht und ja, und in der Band habe ich dann so, ja, wie gesagt, bis 99 gespielt. Und dann so um diese Zeit rum fing das dann an, zum ersten Mal, dass mich auch Leute gefragt haben. Also andere Bands irgendwie oder andere Leute, die ich kannte und nicht gut fand, dann gesagt haben, ey, wir brauchen, unser Bassist ist irgendwie ausgefallen, kannst du helfen? So. Ja. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, sagen wir mal, dass ich in der Lage war, sehr schnell innerhalb von einer sehr kurzen Zeit was zu lernen, also mir ein Set draufzupacken, das dann zu spielen. Und da fing das dann so an, also so 99, 2000. Dann gab es eine Band, die hieß Forces at Work. Das war auch eine Metal-Band. Da haben wir so, ja, so progressiv, so Frickel-Zeug gemacht. Da war ich dann von, ja, so 99 bis 2005. Ja, und da bin ich dann aber ausgestiegen irgendwie. 2005 und 2005 war dann eigentlich so der Punkt, weil ich habe 2001 Abitur gemacht. 2005 war der Punkt, wo ich dann, ja, wo ich irgendwie so beschlossen habe, okay, also jetzt setze ich alles auf die eine Karte, weil ich habe dann nach der Schule immer so gejobbt, irgendwelche Jobs gemacht, die mich nicht interessiert haben, mhm. weil die keinen Spaß gemacht haben. Und dann durch Theo, durch unseren Freund Theo Fortiades, der mich ja dann so in unsere oder eure damals Crew so ein bisschen reingeholt hat. Gab ja die Punk-Karaoke damals. Mhm. Und Theo hat halt gesagt, hör mal, ich habe irgendwie, ne, ich kann nicht immer spielen und hättest vielleicht Bock. Und so, und dann die Punk-Karaoke. Das waren die ersten Gigs, die ich gespielt habe, wo ich eine Rechnung für geschrieben habe. So. Ja. Ja, und dann, also, aber es gibt halt, also das war so bis zu dem Zeitpunkt, waren das vielleicht jetzt die entscheidendsten Sachen. Ja. Aber mhm. es gab immer sehr, sehr viel. Und dann auch danach, wo es dann irgendwie losging. Also ich habe sowohl eigene Sachen gemacht, mhm. gerne, die mir am Herzen lagen, als auch dann eben mit oder für andere Leute auch gespielt. Ich meine, du kennst das ja selber auch. Es war ja bei dir auch so.
Ja.
Es gab sehr, sehr viele. Also alle kriege ich bestimmt nicht zusammen. Aber ich arbeite gerade an einer eigenen Internetseite.
Ja.
Und da sammelt man ja jetzt schon so Sachen wie eine Diskografie und
also
so.
Also da gibt es dann irgendwann mal auf der Website.
Ja,
wie wird die heißen, die Seite?
Ich schätze mal arminallitsch.com.
Alles klar.
Mhm. So, ich weiß es noch nicht.
Da wird man dann nochmal nachlesen können.
Ja, da wird es dann, ja, aber es gab unheimlich viele Sachen. Ne? Also, und ich habe dann irgendwann, also wie gesagt, so vielleicht sogar auch ab 2000, da fing es dann an so mit Jazz und Blues und dass ich ein großes Interesse an schwarzer Musik hatte, im weitesten Sinne. Also gut, es gab halt ein paar Jahre, da war wirklich nur Metal, ne, auch so Pubertät, mhm. ich will nichts anderes. Ne? Mhm. So, und irgendwann habe ich mich aber erinnert, auch an die Zeiten als Kind, ne, bei meinem Vater, und habe dann Sachen nochmal gehört und dachte, boah, wie geil, was für geile Musik gibt's eigentlich, ne? Mhm. Und dann ging das dann auch so los. Das hat natürlich auch vieles dann geöffnet, ne, dass man halt nicht nur im Metal-Zusammenhang unterwegs war, sondern auch gerne, ich wollte ja dann auch gerne irgendwie lernen und andere Sachen erfahren und so. Und ja.
Ich weiß, du hast ja auch irgendwie hier und da mal irgendwie vereinzelt so Cover-Sachen gemacht.
Mhm.
Kannst du da mal kurz so erzählen, gibt's da für dich ein Unterschied irgendwie zu dem, irgendwie, was du dann in eigenen Bands gemacht hast? War das eher so? Nee, ich frage gar nicht weiter. Erzähl mal, wie fühlte sich das für dich an?
Ja, das ist natürlich ist kein einfaches Thema, sagen wir mal. Mhm. Weil man, also gut, wir haben ja zusammen in einer Anführungsstrichen Coverband gespielt, mhm. wobei die, also Studio 84, mhm. wobei die aber für mich da gar nicht reinfällt in diese mhm. Covergeschichten, weil sich diese Band nie wie eine Coverband angefühlt hat, weil sie halt aus Leuten bestanden hat, die, also wo man so denken könnte, egal was man mit denen, mit der Band, egal was man mit denen spielt, das ist alles total geil, es macht total Spaß. Ne? Weil wir haben ja auch dafür gebrannt. Alle. Ja, ja. So wie für alles, was wir machen.
Sollen wir kurz erzählen den Zuhörern und Zuhörerinnen, was das für eine Band war?
Ja, das kannst du ja dann vielleicht machen, weil du ja das auch, du warst ja auch die treibende Kraft dahinter.
Naja, also die Idee stammte ja irgendwie von Björn Kraller damals, ne, von Contra Promotion aus Bochum. Und wir hatten ja über unseren Draht irgendwie zu Uncle Ho, hatten wir noch Kontakt zu ihm. Und seine Idee war, irgendwie 80er-Jahre-Songs zu covern, aber halt in so einem Rockgewand. Und wir haben sofort gesagt, alles klar, machen wir. Und dann stand die Band ja auch schon. Ich weiß eigentlich, war Cynthia irgendwie damals irgendwie noch mit im Boot. Genau. Und meine Frau und Cynthia wurde schwanger. Und dann war klar, irgendwie, das geht nicht. Mit Bauch auf der Bühne, logischerweise. Und wir hatten dann irgendwie mit Marc Schäfers, damals DNL, und dir und Thorsten irgendwie von eben von Heyday und jetzt ja auch Uncle Ho, der jetzt auch bei Ray Garvey und bei Bosse spielt, irgendwie direkt die Band irgendwie auch zusammen. Ne? Ja. Corinna Schuhe aus Hamburg, aus Hagen noch irgendwie dabei. Und also ich schließe mich dir an. Es war eine großartige und lustige Zeit. Ich erinnere mich, ich muss eine Anekdote erzählen. Ich glaube, es war man macht dann ja irgendwie mit solchen Bands auch so Jobs, weil man weiß, da gibt's gutes Geld. Messegelände Hannover, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber wir spielten seit langer Zeit mal wieder Dreams Are My Reality, was mit einem langen, langen Teil nur Gitarre und Gesang losging. 3 Minuten lang und wir beide, Bassschlagzeug, setzten erst später wieder ein. Und das Problem war aber, dass sowohl der Gitarrist Thorsten als auch der Sänger Marc sich an nichts von diesem Song mehr erinnerten. Die fingen diesen Song an. Marc sang sich um Kopf und Kragen. Hat, ich weiß nicht, was der für einen Quatsch gesungen hat. Und wir beide haben nur uns zum Boden geschaut und uns nur vor Lachen gekrümmt, damit die Leute vor der Bühne nicht merken, dass wir gerade uns nur schlapplachen. Bis zum Einsatz, dann zum Solo und dann konnten wir endlich spielen. Es war unfassbar.
Ja, es gab ja mit der Band einige solcher Erlebnisse. Ne? Vor allem mit uns beiden dann so hinten. Also da fallen mir ein paar Sachen noch ein. Aber ja, jedenfalls, und ich war ja damals auch, ne, ich habe ja eben gesagt, ich habe mir das ja auch immer so gewünscht, dass wir mal was zusammen machen. Und du hast mich ja auch bei einer Punk-Karaoke im 45, im damaligen Wuppertaler sehr funky Club, den es mal in Wuppertal gab. Da hast du mich ja dann, du hast dann für Noah moderiert und hast mich dann gefragt, ob ich Lust hätte. Mhm. Und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Mhm. Weil wir kannten uns da schon ein bisschen, aber wir hatten ja, also ich hatte mit Theo schon viel zu tun und mit Thorsten und so, aber wir beide hatten ja noch nicht so viel. Und ich war damals, ich konnte das überhaupt nicht glauben. Ich so wie der Björn hat mich gefragt, ob ich in seiner Band, das gibt's da überhaupt gar nicht und so. Jedenfalls, ja, also das heißt, diese Band, Studio 84, die, also wir haben da Sachen gecovert, aber die hat sich nie wie eine Coverband angefühlt. Mhm. Ne? Und in Bezug auf deine, also wenn ich jetzt auf deine Frage zurückkomme, die anderen Sachen, ich habe das ein paar Jahre lang gemacht. Mhm. Ich war nie, also Studio 84 war die einzige, in Anführungsstrichen, Coverband, in der ich wirklich dabei war, also in der ich Bandmitglied war und die ich lange auch gemacht habe. Sonst war ich nie in der Coverband. Hatte aber die Gelegenheit, so Erfahrungen zu machen, also Jobs zu spielen. Ne? Mhm. Und das ist halt, ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, das ist eine schwierige Frage, weil also es war für mich immer so, auf der einen Seite war es so, dass ich mich nie als Covermusiker empfunden habe. Also ich hatte immer viel mehr Lust darauf, eigene Sachen zu machen. Mhm. mit Freunden und ne, so wie du ja das ja auch gemacht hast. Also mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, wirklich eigene Sachen, eine eigene Idee haben und eigene Musik machen und so. Das war immer mein Ding. Und das heißt, ich habe mich jetzt nie so total zu Hause gefühlt in diesen Zusammenhängen. Auf der anderen Seite war es dann aber ja eine Zeit lang, also klar, das war so in den ersten Jahren. Ich meine, Punk-Karaoke haben wir auch Sachen gecovert, aber das war ja auch so ein Chaos-Konzept, was einfach sehr witzig war. Mhm. Also die Idee, dass man eine Band also hat.
Eben nicht so die, ne?
Das
die
war herkömmliche nicht die typischen, Gala-Band. Die, das war keine Dienstleistung, das war eine Rock'n'Roll-Show.
Ja,
ne?
Ja.
Und da war das auch so. Da war die Band so gut, dass es egal war, was man spielt, das war immer geil. Mhm. Und dann kamen halt Leute auf die Bühne und haben irgendwie gesungen, mal gut, mal weniger gut. Und das war immer sehr witzig einfach, ne? Aber diese Coverjobs, also das war für mich eine Zeit lang, war es natürlich gut, dass man die Gelegenheit hatte, sagen wir mal, auch Geld zu verdienen. Mhm. Aber ich glaube, und klar, ne, das hat dann vielleicht auch hier und da, hat man Repertoire gelernt, ne, oder das erweitert und so. Aber ja, ich habe, um jetzt mal von der anderen Seite das aufzuzäumen, ich habe vor 6, 7 Jahren gesagt, ganz bewusst gesagt, ich mache diese Jobs nicht mehr. Weil ich glaube, dass man sich entscheiden muss am Ende des Tages. Und ich möchte jetzt, also ich will jetzt keine Musiker, die Covermusik machen, irgendwie schlecht machen.
Nö. Ach, ich meine, wir haben das doch alle gemacht. Ja.
Ja.
Also Sinja sagt ja immer irgendwie so, ne, entweder es macht Spaß, du lernst was dabei oder es gibt Geld.
Ja.
Das sind so die drei Triebfedern.
Und im besten Fall kommen die drei alle zusammen.
Na klar,
Und es gab halt in diesen Erfahrungen, also es gab dann auch Situationen, die Spaß gemacht haben, weil da gute Leute dabei waren, mit denen, die auch nett sind, mit denen das Bock gemacht hat. Es gab aber auch welche, die sehr kräftezehrend und eher schwierig waren, wo man ein Gig spielt irgendwie mit 40 Songs und so und dann ist aber die Stimmung in der Band nicht gut, die Leute, man versteht sich nicht und da hat sich das richtig wie Arbeit angefühlt. So, aber für mich war es, sagen wir mal so, war halt irgendwann wichtig, einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte das nicht mehr machen, weil ich wirklich mich darauf konzentrieren will, eigene Musik zu machen oder für Leute und mit Leuten zu spielen, die ihre eigenen Sachen verfolgen. Ne?
Ja.
Ich glaube schon, dass es ist ja super subjektiv, aber ich, also für mich zumindest war damals wichtig, diese Entscheidung zu machen, weil da hängt ein bisschen, ich weiß nicht, da hängt auch ein bisschen mit der Frage vielleicht zusammen, worum geht es einem, ne? Also wenn es einem vor allem um Materielles geht, dann kann man in einer gut gebuchten Gala-Band spielen, wo man irgendwie 400, 500 Euro kriegt pro Gig. Und dann, wenn die gut gebucht ist, hat man halt regelmäßiges, sicheres Einkommen. Wenn es einem darum geht, Musik zu machen und irgendwie sich zu verwirklichen oder künstlerisch tätig zu sein, dann macht man eben andere Sachen. Und ich glaube sogar, also ich gehe so weit, das ist jetzt schon, ne, ist schon eine, ich will jetzt hier keine Urteile fällen, aber für mich war es so, dass ich dachte, wenn ich das mache, also wenn ich mich dafür entscheide, den Weg zu gehen, dann gebe ich was anderes auf. Dadurch, dann geht was anderes kaputt, nämlich dieses Kreative und das, was mir aber sehr wichtig war.
Ja.
So, und das wäre halt mein Gefühl zu diesen Sachen. Also es war eine Zeit lang gut, die Erfahrungen zu machen, aber ich habe irgendwann auch gesagt, so, das ist einfach nicht mein Weg.
Ja.
Gut, wenn jetzt Studio 84 nochmal einen Gig spielen würde, hätte ich natürlich Bock drauf.
Ja, ich rufe die Leute mal an.
Nein, aber das war wirklich anders.
Ne? Ja, na klar, also. Machen wir doch trotzdem nochmal einen Sprung ins Jetzt. Ja, Royal Street Orchestra, Henrik Freischlader Band. Bist du jetzt irgendwie so nach 1000 anderen Projekten so gefühlt so ein bisschen, ich will jetzt nicht das große Wort bemühen, aber ich sag's doch mal, bist du jetzt irgendwie so ein bisschen angekommen, auch da, wo du immer hin wolltest, dass du dich wohlfühlst mit zwei doch sehr, ich sag mal, von außen betrachtet sehr gut ausgelasteten und natürlich auch sehr erfolgreichen Projekten?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich so. Und ich habe ja auch, also sagen wir mal, es gab ja auch, sagen wir mal, vielleicht in der Zeit zwischen 2005 und 2017, wo ich ja bei Henrik dann eingestiegen bin, gab es echt sehr viele Sachen, ne? Mhm. Sachen, die man auf eigene Faust gemacht hat. Und dann habe ich halt, ich habe ja auch alles gespielt. Also am Anfang war es natürlich auch so, dass man ja auch, also, dass man natürlich um jeden Job froh ist. Mhm. Aber auch war ich auch so drauf, dass ich auch um jede Erfahrung sehr froh war, ne? Also, weil ich bin ja auch jemand, der sich jetzt nicht auf eine Musikrichtung irgendwie festlegt, ne? Und ich war auch total dankbar dafür, dass ich einfach Gelegenheiten hatte, dass mich Leute angerufen haben und dann war das eine Musik, die ich gut fand, die ich aber nicht konnte oder so. Mhm. Also Gelegenheiten zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, mit verschiedenen Leuten zu spielen. Aber gut, Royal Street Orchestra ist ja eine Band, die ich mit einigen anderen zusammen gegründet habe 2009. Ja, da heißt das, ist ein Herzensding, was auch für mich dahingehend eine Bedeutung hat, dass wir da ja auch eine Musik machen, die sich ja auch, also die, wo ich ja einen Rückbezug nehme auf meine Wurzeln, also mhm. Balkan, Bosnien und so, das ist nochmal eine andere, ne? Also allein deswegen schon eine Bedeutung und das ist ja auch echt eine besondere Band, die besteht in seit 12 Jahren in fast, also in unveränderter Besetzung eigentlich. Es ist vor ein paar Jahren noch einer dazugekommen, der mhm. Gerd Capo, unser Pianist. Aber da gab es ja nie Besetzungswechsel, ne? So, es ist halt so eine Family Crew. Und mit Henrik ist natürlich so, also Henrik und ich kennen uns schon sehr lange, mhm. sind lange befreundet, seit 2003, glaube ich schon. Und da, aber das ist auch so ein Beispiel, weißt du, ich war immer ein riesiger Fan von Henrik und von seiner Musik und davon auch, wie er Gitarre spielt, wie er singt und wie er so alles macht, was er macht. Und das war aber auch damals, als der so, als das losging mit Henrik Freischler, der Band, 2006, 2007, da hatte ich auch diesen großen Wunsch, genau aus dem Gefühl, weil das, was er gemacht hat, mich so angetriggert, dass ich dachte, boah, Alter, wie geil ist das denn? Mhm. Und boah, wie gerne würdest du da mal spielen? Aber ich habe damals halt gedacht, ich bin so weit weg davon, ich werde das nie erreichen. Ja, ne? So in der eigenen Wahrnehmung dachte ich, boah, die sind so gut. Ich hätte da total Bock drauf, aber komme ich nie hin? Mhm. So. Aber es hat sich dann ergeben. Also ich habe mit Henrik, glaube ich, 2008 das erste Mal eine Tour gespielt als Sub. Also als Ersatz für seinen damaligen Bassisten. Da waren wir im Trio unterwegs mit Micky Nea im Schlagzeug in Frankreich 2 Wochen. Mhm. Und ja, und irgendwie, und dann war ich ja, danach war ja dann Theo der Bassist. Und ich habe dann für Theo auch immer wieder mal gesubbt, Gigs gespielt und so. Und als Henrik mich dann Anfang 2017 gefragt hat, weil da wollte er halt eine neue Band machen, mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, fest einzusteigen. Also da liefen mir echt die Tränen, ne? Weil ich dachte, boah, Alter, endlich, geil, ne? Und natürlich, also das, was, also ich würde das auf jeden Fall so sagen, dass ich angekommen bin, weil das eben beides, ja, weil das beides Leute sind und auch eine Musik, die mir sehr am Herzen liegt und mit der ich emotional sehr verbunden bin. Und das äußert sich dann eben, ich meine, klar, die Henrik Freischleider Band hat auch die letzten Jahre ja auch viel gespielt. Mhm. Das heißt, man hatte auch weniger Zeit für andere Sachen. Aber ich hatte auch gar nicht mehr so ein Bedürfnis. Also ich habe ja eben gesagt, es war halt sehr wichtig, eine ganze Zeit lang total viel zu machen und viele verschiedene Dinge zu machen und so, um Erfahrungen zu sammeln, zu lernen. Aber eigentlich die letzten Jahre habe ich eigentlich gar nicht, also hatte man nicht mehr so das Bedürfnis, jetzt das noch zu machen und da auch noch. Mhm. Wobei sich manchmal schon auch Sachen ergeben haben, wo man dachte, okay, da habe ich jetzt Lust drauf, das ist schön, macht Spaß oder es ist gute Musik, ich mag die Leute. Da hat man auch mal andere Sachen gemacht, aber es hat sich dann durch meinen Einstieg in die Henrik Freischleider Band, hat sich das dann wieder so, ja, gedreht in so eine Richtung, so wie es ganz früher eigentlich mal war. Man hat halt 2 Bands, die man mhm. geil findet, mit Leuten, die man mag, und das war's. Mhm. Und damit habe ich mich schon sehr wohl gefühlt die letzten Jahre und tue das auch immer noch.
Schön.
Ja, würde ich sagen.
Und trotzdem irgendwie so ein Blick nach vorne. Also du bist ja noch weit weg von der Rente. Ist man ja als Musiker sowieso nie. Ja, aber hast du schon eine Idee, was noch kommen könnte?
Boah.
Oder ein Wunsch, was noch kommen könnte?
Ja. Also ja? Wünsche gibt es natürlich, also sagen wir mal so, ich bin
Also ich meine jetzt vor allem so auch musikalisch, ja. Bandmäßig, ne? Ja, okay.
Ja, also erstmal so rückblickend betrachtet bin ich grundsätzlich sehr, sehr dankbar für alles, was ich bisher so machen durfte und für all die Erfahrungen. Und wie gesagt, die letzten Jahre jetzt mit Henrik und mit Royal Street Orchestra war ich einfach sehr zufrieden oder sehr glücklich in dem. Ja, und was könnte kommen? Also Royal Street Orchestra ist eine Band, die ja in den letzten Jahren nicht mehr so intensiv aktiv war, wie es die ersten paar Jahre der Fall war. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Also ich war viel unterwegs und andere, ne, also jeder macht so ein bisschen sein Ding und viele sind Eltern geworden, die Lebenssituationen haben sich verändert. Aber wir sind noch am Start, uns gibt's noch und wir haben ja ein neues Album aufgenommen, zusammen mit der Kammerphilharmonie Wuppertal. Und da arbeiten wir schon seit 4 Jahren dran, aber es ist, dauert nicht mehr lange, bis das fertig ist. Und ja, eigentlich so, also ich wünsche mir, dass die beiden, also Henrik Freischleider und Royal Street Orchestra, sind beides wirklich Situationen, in denen ich sehr hänge und wo auch der Wunsch da ist, dass das weitergeht, klar. Und darüber hinaus, ne, gibt es natürlich, also es gibt schon so Wünsche oder Träume. Also ein großer Traum von mir, der sich wahrscheinlich nie erfüllen wird, den ich aber habe, seit ich ein Kind bin, wäre mal mit Sade zu spielen zum Beispiel. Weil ich halt seit ich 4 bin oder so Sade höre. Auch so aus der Zeit, ne, von meinen Eltern und dann aber später auch, hat es ja dann intensiviert. Das ist halt so ein Gedanke, den man mal hat, wenn ich mir das angucke, denke ich, boah, wie geil wäre das, wenn du da stehen könntest.
Also wenn Sade anruft, dann sagst du sofort ja und...
Wenn Sade anrufen würde, würde ich sofort ja sagen.
Ohne nachzudenken.
Ja, aber das ist natürlich, ne, also es ist nicht, also es ist ja sehr unwahrscheinlich.
Ach, wer weiß.
Noch so ein Ding ist, boah, ich, also man hat, ich bin ein großer Fan von Mike Patton. Von dem bekannten amerikanischen Sänger Mike Patton, der
Faith No More,
Mr. Bungle und auch ganz viele andere Sachen gemacht hat. Und das ist auch immer so ein Ding, so boah, mit Mike mal irgendwas machen, das wäre echt der Knaller.
Vielleicht mit Mike und Sade zusammen?
Ja, also es gibt schon solche so Träume, ne, wo man sich vorstellt, boah, das mal zu, oder auch so eine Band wie The Roots oder so, die ich auch tierisch finde, ne? Gut, aber das sind natürlich so Sachen, also klar, es sind schon viele Sachen passiert, die nicht realistisch waren. Deswegen kann man es nicht ausschließen, aber das sind Sachen, die sehr weit weg sind, so, die man so im Herzen dann trägt.
Ja, aber ist ja auch schön.
Ja,
aber also ich glaube, ich würde ja sagen sofort, irgendwie, wenn Muse anrufen würden und sagen würden, hör mal, der Trommler ist krank, kommst du für eine Tour rein?
Ja, du hast auch mal gesagt Eminem.
Muse und Eminem, also das wären die beiden, da würde ich auch jetzt gar nicht zu Hause nachfragen, du Schatz, kann ich, sondern ich würde sofort ja sagen.
Ja, ach, also das heißt, es gibt schon solche Sachen.
Ja, klar. Ne?
Und, und ich finde auch, das ist auch irgendwie wichtig. Also ob sich das dann erfüllt oder nicht, ist ja erstmal egal.
Ja, ich finde das Schöne, und das hört man ja bei dir auch irgendwie in allem, was du jetzt schon gesagt hast, raus. Ne? Es ist halt schön, auch immer noch weiterhin Fan zu bleiben.
Ja,
ja. Und einfach irgendwie auch von sowas, ne, das macht das ja aus. Ne? Irgendwie, wenn du dann denkst, irgendwie so, wenn Sade anruft, sage ich ja, irgendwie dann weiß ich und dann höre ich irgendwie so, du bist halt auch noch Fan.
Ja,
und das kannst das auch noch sein, ja klar.
Ja, und ich finde, also das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich denke auch, also wenn man jetzt irgendwann auf dem ganzen Weg so dahin kommt, dass man wirklich viel unterwegs ist und viel spielt und so, kann das auch verloren gehen. Also kann passieren, dass die kindliche Freude an Musik irgendwie verloren geht durch Umstände oder dadurch, dass es halt stressig ist, dass man viel unterwegs ist, was weiß ich.
Wie erhältst du dir das denn, genau diese kindliche Freude?
Ja, weiß ich gar nicht. Also es ist immer noch das geilste Gefühl, wenn man irgendwie ein Album auflegt, was man von jemandem, den man gut findet, hat gerade ein neues Album rausgebracht und so. Das löst bei mir immer noch dasselbe Gefühl aus, was ich als Kind hatte, wenn ich Musik entdeckt habe, die mir gut gefallen hat. Oder eben auch zum Beispiel mit Henrik auf die Bühne zu gehen, einen Gig zu spielen, ist auch wenn man irgendwie 60 Gigs spielt auf Natur oder 40, ist es jeden Abend auf dasselbe, mache ich die Augen zu und kriege eine Gänsehaut und denke so, boah, wie geil, ich stehe hier und kann irgendwie mit dem Henrik seine Musik spielen. Und das Gefühl, also ich fühle mich dann wirklich so, wie ich mich damals gefühlt habe als Kind, wo ich Musik gehört habe, die mich berührt hat. So. Ja. Und ich glaube, gut, das sind natürlich auch, es gibt ja verschiedene Phasen, ne? Man kann auch mal auf Abwege geraten, indem man, weil man Entscheidungen trifft, die, ne, die schwierig sind, mhm, und so. Und dann, aber im Endeffekt war das, glaube ich, immer, ja, hat sich das mein Gefühl zur Musik und beim Musikmachen einfach nicht geändert. Mhm. Wo, gut, das hat sich vielleicht auch deswegen nicht geändert, weil ich auch echt viel Glück hatte, ne? Immer, mhm, mit, also zu fast ausschließlich mit wirklich mit Leuten irgendwie zusammen spielen zu können und befreundet zu sein, unterwegs zu sein, die echt super cool sind, einfach, ja, gute Menschen und gute Musiker. Also das hilft vielleicht oder hat bestimmt dabei geholfen, sich das zu erhalten. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber die waren eher die Ausnahme, mhm, mit, ne, so in dem Zusammenhang, und das hat bestimmt eine Rolle gespielt.
Mhm. So gut. Jetzt haben wir von dir ganz viel gehört, irgendwie so, was Musik für dich bedeutet. Wie siehst du, wenn wir jetzt den Fokus mal so ein bisschen erweitern, wie siehst du das? Also ich will jetzt gar keine Corona-Frage stellen, aber wir haben ja jetzt im letzten Jahr auch noch mal viel über Wertschätzung von Kultur, den Wert von Kultur gesprochen. Siehst du gar nicht mal so Corona im Fokus, aber sonst so generell, so die letzten 20 Jahre, in denen du auch aktiv warst, siehst du da eine Veränderung? Hat sich da irgendwie vielleicht so der Blick oder auch der Wert von Kultur, im Besonderen von Musik, auch verändert, gesamtgesellschaftlich betrachtet?
Ja, also ich glaube schon, dass er sich auf jeden Fall verändert hat.
Mhm. Inwiefern?
Ja, gut, ich meine, ein sehr zentraler Punkt dabei ist natürlich die Digitalisierung, mhm, ne? und die Tatsache, dass die Art und Weise, wie Musik konsumiert wird und wie Musik auch produziert wird, sich sehr verändert hat. Und das hat ja wie alles andere auch zwei Seiten, ne? Mhm. Also zum Beispiel in der Musikproduktion sind ja heute Sachen möglich, die wir uns vor 20 Jahren nicht hätten vorstellen können.
Ne? Was ja so toll ist.
Ja, ja, super. Ja. Also es ist viel einfacher geworden natürlich. Mhm. Und man kann halt mit sehr viel weniger finanziellem Einsatz und durch die Entwicklung der Technik Sachen machen, die echt eine gute Qualität haben. Und gibt es viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist natürlich, ja, also durch Spotify und iTunes und dergleichen hat einfach das physische Produkt nicht mehr so eine, mhm, Bedeutung, wie es das mal hatte, und das wirkt sich natürlich auf die Verdienstmöglichkeiten der Musiker unheimlich aus, weil man einfach mit Plattenverkäufen nicht mehr so viel Geld verdient, wie es früher der Fall war, was auch dann dazu geführt hat, ne, man muss dann mehr touren und spielen, was natürlich jetzt in der Corona-Zeit schwierig war oder ist. Das heißt, das hat sich verändert. Ich finde, was sich auch verändert hat, also für mich zum Beispiel, und du bist ja auch jemand, der das, glaube ich, auch so wahrnimmt, für mich ist so die Idee eines Albums, also ein komplettes Album, was wie so ein Film ist, ne? So eine Stunde Musik, wo sich jemand was bei gedacht hat, ne? Also ich habe jetzt 10 Songs und ich habe die irgendwie so angeordnet, dass die als Gesamtes Sinn ergeben, und dann gibt es ein Cover, dann gibt es irgendwie Liner Notes, also Informationen dazu. Das ist ja auch durch Spotify und durch die Tatsache, dass man viel über so Playlisten agiert, ist auch sehr, also das Albumformat ist sehr in den Hintergrund getreten, was ich persönlich sehr schade finde, mhm, ne, weil durch diese Fokussierung auf Singles, auf einzelne Songs, die dann auch noch in irgendwelche Formate gepresst werden, ja, dann nimmt man sich vielleicht auch die Möglichkeit, ja, auch Sachen, ne, so mehr in die Tiefe einzusteigen oder so. Und ich finde das auf jeden Fall schade. Mhm. Weil wenn man jetzt so an die jungen Leute denkt, die jetzt mit dem aufwachsen, so wie es jetzt ist, viele von denen haben dann einfach nicht die Möglichkeit, so eine Erfahrung zu machen. Mhm. Ne, so wie wir damals, dass man jetzt irgendwie ein Album hat, eine Schallplatte, und die dann hört von vorne bis hinten, denkt, boah, mhm, wie geil ist das denn? Was ich auch festgestellt habe in den letzten Jahren, auch gerade auch in der Arbeit mit jungen Menschen, in so edukativen Projekten, Musikprojekten, Also was bei mir immer ein Punkt war, mich hat immer, wenn mich eine Musik berührt hat, haben mich sehr die Hintergründe interessiert. Also sprich, was sind das für Leute? Mhm. Ne? Warum machen die das? Woher kommen die? Mhm. Was bewegt die? Und ich habe sogar auch heute noch, ich finde teilweise, auch wenn ich die Musik gar nicht mag von einer Band oder von einem Künstler, finde ich aber auch da die Hintergründe spannend und gucke mir dann Dokus an, ne? Oder lese eine Autobiografie oder so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auf jeden Fall auch zurückgegangen ist, also das Interesse an den Hintergründen, mhm. ne, an den Leuten hinter der Musik. Also es wird Musik gehört, unheimlich viel, mhm. aber gar nicht mal mehr so sehr mit einem Bewusstsein, wer macht das oder worum geht's da eigentlich. Also man darf das nicht verallgemeinern. Ne? Es gibt natürlich immer noch Leute, die das auch so erleben und so kultivieren, aber in der breiten Masse hat sich das, glaube ich, schon verändert.
Könnte man dann sagen, oder mich das so versuche zusammenzufassen, hast du so ein bisschen den Eindruck, so der Zauber dessen, wie du damals Musik erlebt hast, ist weg? Beziehungsweise andersrum oder in Verbindung damit die Frage, wie könnte man diesen Zauber erhalten?
Ja, er ist Idee? Gute Frage. Also er ist nicht weg, mhm. aber er steht nicht mehr so sehr im Fokus der breiten mhm. Öffentlichkeit. Also wenn man sich jetzt, es gibt natürlich immer noch tierisch viel geile Musik. Ne? Also ich finde immer, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass in den 70ern ne, so Bands wie, also diese so Fusion-Bands wie, sagen wir mal, Return to Forever ne, oder Weather Report, das waren ja die ersten Bands, die Jazz mit Rockmusik gemischt haben, die haben damals in großen Hallen gespielt. Mhm. Die haben eine Tour gemacht weltweit und die haben jeden Abend vor 5.000, 6.000 Leuten gespielt. Das ist für so eine Musik, also Instrumentalmusik, die überhaupt nicht im Mainstream ist, ist halt heutzutage undenkbar. Mhm. Heutzutage spielen die angesagtesten Musiker in dieser Richtung spielen in kleinen Clubs. Mhm. So, das heißt, es gibt es schon immer noch, nur ist es halt nicht mehr. Es ist einfach kommerziell nicht mehr so erfolgreich, wie es das mal war.
Vielleicht auch, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt und viel mehr, also dass es viel mehr Bands gibt, die auch auf eine Bühne
ja,
gehen.
Definitiv. Das ist ja auf jeden Fall so. Ich meine, vor dem Internet waren ja die Labels und ich meine, gut, die Politik der Labels, glaube ich, die war eigentlich noch, der großen Major-Labels, die waren noch nie so ausgerichtet, dass sie für die Künstler gut war unbedingt. Mhm. Ne? Mhm. Aber die Labels haben damals schon auch als eine Art Filter fungiert. Ne? In dem man musste sich ja echt anstrengen, um einen Deal zu bekommen und so. Und das, also diese Filterfunktion gibt es nicht mehr. Und jetzt kann ja jeder sein Ding machen und das auch selber verbreiten und so. Und das ist natürlich super, weil dadurch auch Leute zum Zuge kommen, die sonst vielleicht keine Chance gehabt hätten. Aber es gibt eben, ne, also dadurch gibt es eben, wie du auch gesagt hast, gibt es unheimlich viel mehr mhm. an Angebot, wo es dann auch schwierig ist für jemanden, der hört oder der interessiert ist, ist es nicht unbedingt einfacher geworden, die guten Sachen zu finden und rauszupicken. So.
Also ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du und bei uns war das damals gar nicht anders möglich, als dass jemand vorsortiert hat. Ja, ja, es gab einmal in der Woche oder zweimal in der Woche gab es Radiosendungen ja, im WDR, irgendwie mit einer Stunde Programm, irgendwie wo die Musik lief, die man irgendwie gut fand. Was weiß ich, irgendwie, also um Charts zu hören, war es Mel Sundogs Hitparade oder später dann Alan Banks, irgendwie auch im WDR oder was weiß ich, Wolfgang Roth und irgendwelche Moderatoren, die halt irgendwie durch eine Musikredaktion, die auch mal Pop- und Rockmusik gespielt haben im Radio, dann vorsortiert haben. Und heute hast du ja, wir haben eben über Streaming und Spotify gesprochen, komplett, du hast alles zur Verfügung. Ja. Jeder, der seine CD selber, seine Songs selber veröffentlichen möchte, seine Musik veröffentlichen möchte, wird auch veröffentlicht. Da kann keiner mehr was dagegen sagen.
Genau.
Das heißt, es ist ja eigentlich total geil. Die Demokratisierung irgendwie dieses Prozesses.
Ja. Aber ich finde zum Beispiel, also wenn man jetzt über Deutschland irgendwie spricht, finde ich es dann aus meiner Perspektive sehr bedauerlich, dass sich diese Demokratisierung im Pop-Mainstream nicht widerspiegelt. Mhm. Ne? Sprich, wenn man jetzt sich die deutschen Pop-Produktionen anhört, die in den Charts sind, kann ich davon nichts wiederfinden. Mhm. Oder eigentlich nichts, weil da das dann so ist, dass ich zumindest das Gefühl habe, sagen wir mal, irgendwie, du hast halt 10 Künstler, die sind irgendwie top, die werden viel verkauft, viel gehört. Und für mich, mir kommt halt oft sofort, das ist alles gleich. Weißt du? Also das ist alles, also es ist völlig, es gibt keine Alleinstellungsmerkmale mehr, durch die sich halt ein Artist oder ein Act, ein Künstler wirklich auszeichnet. So. Mhm. Und ich glaube, dass die Major-Labels und auch die Medien, also Radiosender oder Fernsehen, die haben da ja einen Einfluss drauf. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, dass der Einfluss dahingehend ausgeübt wird, dass es vor allem um Profite geht und darum geht, Geld zu machen. Und dass es nicht mehr um die Kunst geht. Mhm. Also Musik als Kunstform. Also sagen wir mal, wenn man sich erinnert, es gab ja auch in 70ern, 80ern, 90ern auch noch vielleicht sogar, da gab es ja auch an solchen Stellen, also bei Major Labels als Artist im Repertoire, also die Leute, die dann neue Bands gesucht haben und gesigned haben, da gab es ja legendäre Typen, also wie John Kalodner zum Beispiel, ne, der ja so Bands wie Guns N' Roses dann entdeckt hat und viele andere. Das waren totale Musikfreaks. Mhm. Ne? Das waren so Leute, die haben genauso für die Musik gebrannt wie die Musiker. Mhm. Das heißt, und die hatten dann auch Geschmack und die hatten irgendwie, ne, die hatten ein Gefühl dazu und so. Und die haben dann eben auch Bands gesucht, die besonders waren, die irgendwas hatten, was besonders war. Ja. Ich habe heute das Gefühl, und ich persönlich habe ja mit dieser Major-Welt gar nicht unbedingt so viel zu tun. Ne? Man kriegt aber natürlich Sachen mit und ich habe heute das Gefühl, dass genau an solchen Stellen eben Leute sitzen, die eine ganz andere Zielsetzung oder wo es um was ganz anderes geht. Ne? Mhm. Da sind sehr wenige dabei, die wirklich für Musik brennen, sondern die sind halt sehr wirtschaftlich orientiert. Und das finde ich persönlich sehr schade. Mhm. Auf der anderen Seite, du hast ja eben gefragt, wie könnte man das wieder drehen? Mhm. Ne? Und da muss man, also ich glaube trotzdem daran, trotz allem, was wir gerade gesagt haben, glaube ich felsenfest daran und bin davon überzeugt, es wird immer geile Musik geben. Mhm. Es wird immer Leute geben, die eine Vision haben, die ein Gefühl haben und das verfolgen. Und es gibt ja auch Beispiele. Ich habe ja eben gesprochen von so Fusion-Bands. Mhm. Ne, also eine Instrumentalmusik, die damals wirklich hoch im Kurs war, auch in der breiten Masse. Es gibt ja sowas immer noch. Also eine Band wie Snarky Puppy zum Beispiel, die machen ja auch, das ist eine riesige Band, die macht Instrumentalmusik und die haben sich aber auch, dadurch, dass sie besonders sind und durch harte Arbeit haben, die sich auch einen Status erspielt, wo das, was sie machen, schon von sehr vielen Leuten wahrgenommen und gehört wird. Mhm. Das heißt, das ist auf jeden Fall möglich. Ja, und die Frage, ja, wie kann man das drehen?
Jetzt weiß ich ja, natürlich, weil wir auch schon viel in der Richtung irgendwie zusammengearbeitet haben, du machst ja auch, du hast es eben selber erwähnt, viele pädagogische, musikpädagogische Projekte, wo du ja im Grunde dann mit Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Altersstufen auch Musik machst, ja, um es mal so kurz zu fassen. Und da wäre ja doch irgendwie die Möglichkeit, doch irgendwie auch einer neuen Hörer-Musik-Konsumenten-Generation auch diesen Zauber vielleicht wieder einzupflanzen. Wie kriegst du das irgendwie mit den Kindern und Jugendlichen hin, mit denen du in diesen Projekten gemeinsam arbeitest?
Ja, ich glaube, also du hast vollkommen recht und ich hätte eben auch gedacht, also eigentlich ist es ja so wie mit allem, ne? Ich glaube schon, dass man irgendwie, also es gibt, man könnte, ne, wenn man jetzt ein anderes Thema kurz streift, Ungerechtigkeit, Rassismus, alles, was irgendwie schwierig ist, kann eigentlich nur der Ansatz sein, bei den jungen Generationen anzusetzen, die, ne, die offener sind und die noch nicht so geprägt sind von den ganzen Filtern, die man sich im Erwachsenenleben so aneignet oder die einem übergestülpt werden. Von daher hätte ich eben auch gesagt, also wie kann man es drehen? Ja, man kann auf jeden Fall bei den jungen Leuten ansetzen. Und ganz konkret auf deine Frage zu antworten, also erstmal muss ich ja dazu sagen, dass die Tatsache, dass ich sowas mache, also mit jungen Menschen in edukativen Musikprojekten viel Musik mache und versuche, ihnen das näher zu bringen, hat ja sehr viel mit dir zu tun. Denn du hast mir das ja sozusagen möglich gemacht, indem du mich ja so in bestimmte Dinge reingeholt hast. Und das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Ich glaube, erst fing an, so 2012 war das erste Projekt, was ich mal von dir übernommen habe. Und das heißt, da gibt es schon halt ein paar Jahre Erfahrung. So, ne? Ich glaube, ich meine, gut, man muss natürlich sehen, dass diese Projekte, also die Leute, mit die Kids, mit denen man dann zusammenarbeitet, das sind ja sehr unterschiedliche Situationen. Mhm. Also das geht von Leuten, die wirklich schon einen Bezug zu Musik haben, die vielleicht schon Instrument spielen und die schon Ideen haben, bis hin zu, sagen wir mal, an einer Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf und alles, was es dazwischen gibt.
Also auch zum Teil erste musikalische Erfahrungen, ja, in Projekten, die, ja, du begleitest.
Ja, ja, klar. Und wo es dann, also das heißt, jede Situation ist anders und es geht, bei jeder Situation geht es auch um was anderes. Mhm. In manchen Situationen geht man wirklich sehr auf Musik ein, auf musikalische Details und arbeitet dran. In anderen Situationen geht es vor allem darum, zu zeigen, dass Musik in dem Fall, weil wir ja Musik machen, dass Musik zum einen eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken und was zu gestalten und zu erleben, dass das der eigene Beitrag was wert ist. Mhm. Ne? Was ich glaube, oder auch die Erfahrung gemacht, dass das für sehr viele junge Menschen eine sehr gute Erfahrung ist, weil sie stärkt, ne? Mhm. Und weil sie dazu beiträgt, zur Stärkung des Selbstbewusstseins, sagen wir mal auch. Ne? Mhm. Wie vermittle ich das? Also eigentlich erstmal genauso wie auch als Bassist oder egal in allem, was ich mache, in dem die Leidenschaft und die Freude im Vordergrund steht. Mhm. Weil ich glaube, das ist schon auch eine sehr wertvolle Erfahrung für einen jungen Menschen. Man muss sich ja oft vorstellen, die Leute, also die jungen Leute, die heute zur Schule gehen, die haben eine ganz andere Situation als wir damals. Mhm. Also das heißt, die sind eigentlich komplett durchgeplant, ne? Der ganze Tag. Und dann nach der Schule musst du noch Hausaufgaben und dann gehst du noch zum Tennis, gehst du noch, oder was weiß ich, was man noch macht. Also ich habe den Eindruck bei uns, wir waren damals noch nicht so im Beschlag genommen von dem Ganzen, wie das jetzt der Fall ist. Und ich glaube, da kann das eine sehr wertvolle Erfahrung sein, erstmal zu erleben, dass Musik, egal auf welchem Level, was auslöst, auf der emotionalen Seite, ne? Und dann auch zu erleben, dass man zusammen mit anderen was machen kann und, ne, und dass egal wie unterschiedlich man ist teilweise oder auch wenn man sich gar nicht gut versteht untereinander, dass man aber, wenn man dann Musik macht, irgendwie zusammen im Dienst einer Sache ist und dass jeder und dass auch in so einer Gruppe dann auch jeder denselben Wert hat, sagen wir mal, und dieselbe Daseinsberechtigung und so. Das sind so Dinge, die da schon eine große Rolle spielen oder die sehr im Vordergrund stehen. Ich habe aber auch ganz witzige Erfahrungen gemacht, ne? Also wenn man jetzt auf das zurückgeht, was ich eben so gesagt habe, ne? Also sagen wir mal, dass es für junge Leute viel schwieriger ist, an die guten Sachen so ranzukommen. Also ich hatte mal in Neuss, wo wir ja auch zusammen waren, eine Zeit lang, da habe ich mal eine Projektwoche dann gemacht, alleine. Mhm. Und dann, da war...
Das war an der Schule?
Ne? Ja, an einer Realschule. Mhm. Und da ging es irgendwie da in der Projektwoche. Also die Projektidee war so, also es ging darum, herauszufinden, warum Musik so, ich kriege nicht mehr den genauen Titel hin, aber es ging darum herauszufinden, warum Musik so wirkt, wie sie wirkt. Mhm. Ne? Und warum das halt die Leute begeistert und mitnimmt und so. Und wir haben halt damit angefangen, dass ich gesagt habe, spielt bitte also jeder mal einen Song vor, was ihr so mögt. Mhm. Ne? Und dann sprechen wir darüber und so. Und nachdem alle, die in der Gruppe waren, das gemacht haben, habe ich dann auch mal so ein, zwei Sachen vorgespielt, die ich gut finde, die natürlich ganz anders waren als das, was man vorher gehört hat und so. Und dann hat jemand gesagt, guckte mich mit großen Augen an und dachte, boah, wie krass, ich wusste gar nicht, dass es so schöne Musik gibt. Mhm. Also genau das, ne, dann kommen wir ja zurück zu dem Punkt von eben. Also man kann genau da ansetzen, indem man ja versucht, den jungen Leuten von heute den Zugang auch zu ermöglichen. Auch zu anderen Sachen als zu denen, mit denen sie sonst immer bombardiert werden. Und man muss aber jetzt da auch differenzieren. Also ich finde ja auch, ich habe ja eben gesagt, das, was ich gesagt habe über Popmusik, Mainstream in Deutschland, stehe ich auch zu, aber ich finde ja auch vieles gut.
Ja.
Ne? Aber mir fällt schon auf, sagen wir mal, wenn man jetzt im Ausland unterwegs ist, ne, viel, was ja in den letzten Jahren auch der Fall war, so auf Tour und so, keine Ahnung, wenn du jetzt in Portugal irgendwie über die Autobahn fährst und da läuft Radio, da läuft auf jeden Fall andere Musik im Radio, in den großen Radio, da läuft auch Musik, die mich dann anspricht oder die ich auch schon kenne und so. Das gibt es hier halt nicht oder nur im WDR 3, WDR 5 nachts, wo keiner mehr zuhört. So, das finde ich halt schon bedauerlich. Aber, wie wir ja eben gesagt haben, ne, also es gibt schon Möglichkeiten und die, also dass man in der Position sein darf, ja, solche Möglichkeiten zu eröffnen, das finde ich auch, also gerade auch als Autodidakt und jemand, dem auch viel von anderen Leuten zuteil geworden ist, die mich dann mitgenommen haben, mir geholfen haben und mir auch so Welten eröffnen, das finde ich großartig.
Das ist schön, schön, wie du das erzählst, weil ich glaube, irgendwie da gehen wir auch beide irgendwie d'accord, dass natürlich irgendwie dann im schulischen Kontext und auch ja, jetzt bin ich ja auch im Kindergarten, irgendwie im Kindergartenbereich unterwegs, schon eigentlich noch viel früher, eigentlich genau diese Leute hin müssen. Ja.
Ja.
Die für, es geht da ja nicht nur um Musik, sondern auch um viele andere Dinge, dass man irgendwie auch die jungen Menschen, die nachwachsenden Generationen für diese Dinge auch begeistern kann. Ja, und sie sind begeisterungsfähig. Ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist ja auch so, zum Beispiel, also viele von denjenigen, die vielleicht haben sie dann mit uns diese Erfahrung für ein Jahr oder zwei. Und kann auch sein, dass sie nie wieder Musik machen danach.
Ja.
Aber ich glaube dennoch, dass alleine diese Erfahrung gemacht zu haben in diesem Zeitfenster schon irgendwie, ja, bestenfalls was Positives hinterlässt.
Ja.
Ich habe selber die Erfahrung gemacht, sagen wir mal, also für mich war es immer so, ich habe durch die Musik und durch meine intensive Auseinandersetzung mit Musik, habe ich viele Sachen gelernt, die ich dann übertragen konnte. Ne, auf andere Lebensbereiche. Und das funktioniert da, glaube ich, genauso. Also man muss ja nicht mal unbedingt Musiker werden oder sein, auch hinterher. Aber vielleicht kann man ja bestimmte Dinge so, oder vielleicht, wenn es auch nur ein Gefühl ist, was man mitnimmt aus dem Beisammensein und zusammen an der Sache arbeiten und gucken, dass man auch gut miteinander klarkommt, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass man auch was macht zusammen, was halt einen Wert hat, der jetzt nicht in Geld oder in materiellen Maßstäben zu messen ist, sondern der einen emotionalen Wert hat. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, also das Gefühl ist immer der Schlüssel, für mich zumindest, zu allem.
Hast du so aus deiner langjährigen Erfahrung und der Zeit in musikpädagogischen Projekten vielleicht noch so ein, zwei Geschichten, die bei dir besonders hängen geblieben sind, weil sie dich auch berührt haben als Anleiter, ich will jetzt nicht sagen als Lehrer, weil ich weiß, wie wir beide arbeiten, wir nehmen uns ja nicht als Lehrer wahr in diesen Projekten, sondern wir sind ja immer gefühlt auch irgendwie auf Augenhöhe. Ne? Und gibt es da vielleicht was, wo du sagst, oh, daran erinnere ich mich heute noch zurück?
Ja, das ist halt, was du gerade gesagt hast, also wir sind ja keine Lehrer und wir versuchen auf Augenhöhe zu agieren. Das ist natürlich ein sehr entscheidender Punkt bei der ganzen Sache. Ja, es gibt sehr viele Sachen. Viele davon haben wir ja zusammen erlebt. Ich hatte es gibt eine ganz aktuelle Sache, die ich vor ein paar Monaten erlebt habe. Ich war Jurymitglied im Jugendmusiziert Nordrhein-Westfalen-Wettbewerb. Das heißt, man sitzt dann da, also es war ja jetzt dieses Jahr nicht, waren keine Live-Konzerte, sondern es gab Einsendungen, Video-Einsendungen, und dann sitzt man den ganzen Tag da mit ein paar Kollegen und guckt sich halt Videos an von jungen Musikern und bewertet die. Und eine Kategorie, ich war natürlich in der Kategorie E-Bass und dann Gitarre, klassische Gitarre und auch Balama, also es ist ein türkisches Zupfinstrument. Und dann gab es so 6, 7 Balama-Kandidaten, also die dann eben diese türkische Laute spielen. Mhm. Und das sind ja Leute in der Altersklasse, vielleicht so 14, 13, also ne, so im Teenager-Alter, sagen wir mal. Und da waren so 5, glaube ich, oder 6. Und die haben alle gut gespielt. Und dann kam aber irgendwann ein Junge, den Namen nenne ich nicht, aber der hat gespielt. Und man muss sich jetzt vorstellen, also das Repertoire, was da gespielt wird, die haben das alle solo dargeboten. Also die hatten keine Begleitung, keine Band oder kein Playback, sondern die haben einfach alleine gespielt. Und da war ein Junge, der war vielleicht 13, der hat gespielt mit einem, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der hat eigentlich so gespielt, als ob er schon 60 wäre und das seit 50 Jahren macht. Mit einer Überzeugung, mit einem Ton, mit einer Sicherheit und auch mit einem emotionalen Ausdruck. Ich saß da und jetzt war auch die Situation so, ich war zum ersten Mal dabei, dass ich kannte auch meine Kollegen vorher nicht. Mhm. Ich habe geweint. Also das hat dieser Beitrag von diesem Jungen, der hat irgendwie 10 Minuten lang oder 12 Minuten was gespielt, da steckte so viel drin. Also einmal natürlich die Kontrolle über das Instrument und das Repertoire zu, aber so im emotionalen Ausdruck, wo ich ja eben noch gesagt habe, das Gefühl ist so zentral. Und auch so die Haltung und wie er damit umgegangen ist mit dem Instrument, da hatte ich nicht das Gefühl, das ist ein 13-jähriger Junge, sondern ich hatte das Gefühl, das ist so eine, weißt du, so eine Seele, die schon viel älter ist, und mir kamen echt die Tränen, ich konnte das überhaupt nicht glauben. Auch jetzt, wenn ich mich daran erinnere, also ich erzähle das jetzt, weil das halt jetzt aktuell, also vor gar nicht so langer Zeit war, und weil da aber eben in diesem Beitrag alles drin war, wo wir die ganze Zeit drüber sprechen. Also dieses Gefühl. Und ich hatte auch so den Eindruck, also man weiß natürlich ja auch nicht so viel über, oder eigentlich nichts über die Leute. Mhm. Aber man kann natürlich, dadurch, dass es halt Videos waren und die zu Hause, die aufgenommen haben, hat man so einen kleinen Einblick in so eine Lebenssituation und so. Und da hatte ich auch das Gefühl, er hat alles da reingelegt. Mhm. Also auch das, was ihn vielleicht belastet oder das, was ihn freut, das war da für mich alles total greifbar. Mhm. Und das fand ich halt von einem Menschen, der irgendwie 13 ist, unfassbar. Mhm. Das war jetzt halt keine Situation, in der ich aktiv als in Anführungsstrichen Lehrer, die wir ja nicht sind, war. Mhm. Aber das war eine Situation, die mich sehr berührt hat.
Hat dich das so ein bisschen an dich als Jugendlicher erinnert dann auch?
Ja, in dem Fall glaube ich gar nicht mal so. Das gibt es aber manchmal auch. Ne? Mhm. Also es gibt manchmal Situationen, wo man dann halt mit jemandem zu was macht, der jünger ist, und wo man sich dann denkt, oh, also ich war auch so drauf, klar. Ja, ja, und ansonsten, also ne, es gibt viele Situationen, ne? Also müsst ihr jetzt überlegen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als wir beide zusammen im E57, also ein Jugendkulturzentrum in Bochum, der Stadt Bochum, haben wir ja ein paar Jahre lang auch Projekt gemacht, und dann, da gab es halt eine Gruppe von, weiß nicht, vielleicht anfangs so 5, 6 Jungs, also vorwiegend türkische Jungs eigentlich, und da haben wir wirklich eine Band gehabt, ne? Also mit Instrumenten, mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard, alles Gesang. Und hatten dann eine kleine Backline und eine PA und so. Und einer der ersten Songs, die wir mit den Jungs gemacht haben, war einfach Highway to Hell von AC/DC.
weil die das wollten.
Ja, weil die, ja, und das, ne, ja. Und das ist halt, da, das ist eigentlich ein sehr, gut, da muss ich gerade dran denken, weil das ein super Beispiel ist. Ja. Also 5, 6 junge türkische Jungs, die, von denen man eigentlich denkt, ja, die hören halt nur irgendwie, weiß nicht,
Cloud-Rap, irgendwas.
Gangster-Rap, ja, und, ja, und vielleicht türkische Musik und so. Und die sagen dann aber, weil wir sind ja auch immer so drauf, wir sagen, okay, worauf habt ihr Bock? Ja. Wir geben ja erstmal nichts vor, ne? Ja. Und die haben gesagt, ja, wir wollen Highway to Hell spielen. Wie geil ist das denn? Also, ne, ja, das heißt, sagen wir mal, und von solchen Situationen gibt es natürlich viele.
Ja.
Es gibt auch Situationen, die mich sehr gerührt haben, weil man vielleicht auch mal mit jemandem, der es echt nicht leicht hat im Leben und der Probleme hat, weil man durch die Musik und durch die zusammen, also durch das Beisammensein und auch sich miteinander austauschen, vielleicht auch mal die Gelegenheit hatte, so Gespräche zu führen, die dann wirklich, also wo es um was geht, wo wir jetzt, ne, wo es gar nicht mehr um Musik geht, sondern wo man vielleicht auch hier und da mal so kleine Sachen machen konnte, die jemandem, der wirklich es nicht leicht hat, helfen. Da gab es auch, ich bin ja ein sehr emotionaler Typ, ich muss dann manchmal weinen. So. Genauso freue ich mich auch. Ne, so. Und gab es auch viele oder einige Situationen über die Jahre, die man sich erinnert. Ne?
Ja, ich find's deswegen auch immer wieder erstaunlich, irgendwie, wenn ich so auf dich schaue, irgendwie in diesen Projekten. Du hast ja diesen ganzen pädagogischen Background nicht, den ich habe.
Ne? Ja.
Und für mich ist ja auch irgendwie so, ich sag mal, was den fachlichen Hintergrund angeht, total wichtig, immer, bevor man irgendwie wirklich auch irgendwie Musik macht und irgendwie es wirklich ums, eben auch ums gemeinsame Musik machen geht, das ist im Kindergarten so, das ist aber auch in den anderen Projekten so, muss man erstmal in Beziehung treten und eine Bindung aufbauen. Und das hast du immer intuitiv schon immer so gemacht. Ja, und das fand ich immer total, total großartig, weil das vor allem anderen steht, ja. Egal, um was es irgendwie danach geht, irgendwie, du warst immer sehr nah irgendwie so an diesen jungen Menschen dran und wenn du diese Leidenschaft, wie du es ja eben beschrieben hast, irgendwie versuchst, mit denen zu teilen, das geht eigentlich genau nur dann, wenn sie dich auch genauso wahrnehmen, ja. Und da ist es irgendwie total klasse, irgendwie zu sehen, dass du einfach dann auch diesen jungen Leuten gegenüber einfach auch so offen bist, ja. Und das habe ich immer sehr geschätzt, ne, an deiner Arbeit. So, ne? Und tue ich ja auch noch, auch wenn wir jetzt aktuell nicht mehr in irgendeinem Projekt irgendwie zusammenarbeiten, aber ich höre ja immer mal ein bisschen, irgendwie, was du gerade so machst. Und insofern, ja, ich glaube, das ist total wichtig und das ist großartig, ne, dass du da irgendwie einfach das so, das bringst du mit. Ne?
Ja, ich danke dir natürlich, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, also ich habe ja auch, als wir damals, als du mich so dazugeholt hast und wir angefangen haben, auch die ersten Sachen zusammen zu machen, da war das ja für mich ein Sprung ins kalte Wasser. Erstmal, vor dem ich aber keine Angst hatte, weil ich grundsätzlich ja immer, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Sache Sinn macht und ich mich darin sehen kann, dann bin ich ja immer erstmal sehr offen. Auch muss aber auch sagen, ich habe natürlich da von dir auch eine ganze Menge gelernt. Die ne, Sachen, von denen ich heute noch oder auf den ich heute auch aufbauen kann, auch wenn wir nicht mehr so viel zusammen machen, wie wir das gemacht haben. Aber grundsätzlich freut mich, dass du das so wahrnimmst, weil das tatsächlich einfach so, also der Zugang, der grundsätzliche Zugang ist eigentlich bei mir in allen Lebensbereichen immer derselbe. Und er geht immer über das Herz. Mhm. Bestenfalls. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn man das, ich meine, klar gibt es dann auch andere Aspekte, ne, also kognitive und pädagogische Aspekte oder je nachdem, was für Situationen das sind. Also jede Situation hat ja eine andere Voraussetzung oder Fragestellung und so. Aber für mich ist halt auch da wieder, ne, also ist der emotionale Aspekt einfach sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass du hast ja eben gesagt, wir sind keine Lehrer. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall für die Kids in der, zum Beispiel in der Schule auf jeden Fall immer schon mal hilft, weil sie dann wissen, okay, wir werden hier nicht so, wobei ich jetzt nichts gegen Lehrer habe, ne, so, aber wir werden hier nicht beurteilt, wir werden nicht bewertet, sondern wir sind einfach da und wir können sein, wie wir sind, wir können was machen. Und ja, und ich glaube aber tatsächlich auch, also ich interessiere mich ja auch wirklich dafür. Also was die, ne, was die begeistert oder was die beschäftigt, was die bewegt. Also es ist ja kein, ich gehe auch in so eine Situation, das machst du ja auch nicht. Wir gehen ja in so eine Situation auch nicht rein wie, ja, okay, ich mache jetzt hier einen Job, und krieg dafür mein Geld, tschüss. Sondern wir gehen ja dahin, um wirklich was mit dem Versuch, mit dem Ansatz, was zu bewirken. Und wenn man was bewirken will, muss man sich halt interessieren. Muss man wirklich interessiert sein an dem Gegenüber. Und wenn man das Interesse aber mitbringt und sich irgendwie, ja, das auch, ich glaube auch, man muss das auch ernst nehmen. Mhm. Also wenn jetzt jemand was sagt, ne, jemand, der irgendwie 20 Jahre jünger ist oder 25, sagt aber, pass auf, ich finde das so und so aus dem und dem Grund, da muss ich das genauso ernst nehmen erstmal, als wenn du mir das sagen würdest. Ja. So, also ich glaube, das ist auch vielleicht ein Punkt, der eine Rolle spielt, dass man halt nicht, also dass man wirklich versucht, auf Augenhöhe zu sein und jedem auch den Platz, ne, und die, ja, auch eine Legitimität auch zur Verfügung zu stellen, in der er einfach so sein kann, wie er ist und seine Meinung sagen kann. Und das, ja, das ist zumindest der Ansatz, mit dem man da reingeht.
Schön. Dann schließt sich ja im Grunde jetzt auch so ein bisschen der Kreis dahingehend, als dass du hast ganz am Anfang von dem Herrn Verholz, dem Lehrer an der Dörpfeld-Schule, irgendwie erzählt, der dich genauso auch, so habe ich es verstanden, ernst genommen hat,
ja,
und dich reingeholt hat. Und du gibst genau das jetzt weiter, ne?
Ja, also ich finde auch ehrlich gesagt, weil das war ja damals auch, ne, wurde mich so gefragt, das hättest du Lust und so Projekte. Ich habe ja sofort ja gesagt, weil ich auch irgendwie, ich meine, ich hatte wirklich, das muss man sagen, ich bin Autodidakt als Bassist, aber so richtig stimmt das nicht. Also stimmt insofern, als dass ich keine formelle Ausbildung hatte als Musiker. Aber es stimmt insofern nicht, als dass ich so viel geschenkt bekommen habe, ne? durch die Möglichkeiten, mit Leuten zusammenzukommen und von denen dann zu lernen. Und ich wurde da, wie du gesagt hast, genauso ernst genommen. Und deswegen empfinde ich das auch aufgrund meiner Geschichte so, ne, als Flüchtling, der ja nach Deutschland gekommen ist. Ich finde das irgendwie so, also ich habe die Möglichkeit, das weiterzugeben und muss mir da keinen bei abbrechen oder so. Also es ist eine sehr natürliche Sache. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich habe eigentlich eine Verantwortung, das zu tun. Ja. Und das ist jetzt keine Verantwortung, wo man jeden Morgen aufsteht und denkt, oh, ich muss das jetzt noch machen, aber eher so ein Gefühl auch.
Also ich finde, etwas zurückgeben zu können.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und mit, ne, mit zurückgeben, also das ist ja auch, man rechnet das ja nicht gegeneinander auf. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache. Und ich freue mich darüber, dass ich einfach die Möglichkeit habe. Und ich finde es auch interessant, sagen wir mal, ich finde es auch total schön, wirklich auch mal so Einblicke zu haben, ne, in die Lebensrealität von Leuten, die in der heutigen Zeit aufwachsen. Weil das doch sehr anders ist, als so wie wir unsere Kindheit oder Jugend erlebt haben, in vielerlei Hinsichten.
Jetzt haben wir beide, ich gehe nochmal konkreter auf ein gemeinsames Projekt, was wir beide gemacht haben, ein. Das ist das Bandprojekt Kuruba gewesen, muss man leider sagen, weil die Band gibt es mittlerweile nicht mehr. Die gab es aber, ich glaube, 6 Jahre oder so.
Ja, sowas, ne?
Ja, und jetzt hat diese Band auch immer wieder Musiker, Musikerinnen irgendwie und Teilnehmerinnen dabei gehabt, irgendwie die eine ähnliche Geschichte haben wie du. Inwiefern war das für dich auch immer dann, ich sag mal, ein besonderer Aspekt in den Projekten, dass du auch mit diesen Menschen, mit diesen jungen Menschen, die gerade, wie ich denke, ne, du weißt, wen ich meine, an einen jungen Gitarristen, der aus Syrien mit seiner Familie
Karim
kam.
Ghali.
Und dass du irgendwie auch da nochmal anders als ich natürlich, jetzt hatten wir beide die gleiche Leidenschaft, aber du hattest nochmal eine ähnliche Geschichte. Inwiefern hat das immer Einfluss irgendwie auch auf diese Projekte dann gehabt oder auf deine Arbeit mit diesen Menschen?
Ja, also hat es auf jeden Fall gehabt. Ich glaube, also gut, wenn man jetzt meine Migrationsgeschichte vergleicht mit Geschichten oder Lebensgeschichten oder Situationen, durch die die Leute gehen, die heute aus Syrien zum Beispiel fliehen, muss ich dazu sagen, dass, also klar, man kann auch das nicht so richtig vergleichen, ne? Also jedes Leid ist ja subjektiv sehr heftig, ne? Aber dennoch würde ich sagen, dass im Vergleich zu dem, was denen widerfährt, ich und meine Familie sehr viel Glück hatten und wir bei Weitem nicht so haarsträubende und auch traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Wobei, ne, also klar, Trauma habe ich auch erlebt und auch mich mit auseinandergesetzt, aber da die Schwere, der Grad der Schwere ist ein anderer. Das muss man dazu sagen. Und ich glaube halt, also ich habe das ja dann auch, wenn wir in so Situationen waren, habe ich den Leuten das ja gesagt. Also ich habe denen erzählt, dass ich halt vor fast 30 Jahren auch, ne, durch sowas gegangen bin. Also dass ich von meinem eigentlichen Zuhause fliehen muss unter Lebensgefahr und dann hier anzukommen, wo man irgendwie, wo alles anders ist, wo alles neu ist, wo man keinen kennt und so. Und das hat zum einen, weil man muss sich ja auch vorstellen, dass also ein junger Mensch, der irgendwie traumatisiert ist in dieser, ne, durch solche Erlebnisse, da, ja, da ist eine große Frage, sagen wir mal, wie fasst man Vertrauen? Also wie kriegt man das überhaupt, in irgendwem zu vertrauen? Ne? Und da, also indem ich das dann denen eröffnet habe, ne, dass ich zwar in einer anderen Zeit und eine andere Art, aber schon sowas auch erlebt habe, hat das auf jeden Fall direkt schon mal eine Vertrauensbasis. Da konnte man dadurch eine schaffen, weil vielleicht bestenfalls derjenige oder diejenige auf der anderen Seite dann weiß, okay, der kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, was ich erlebt habe. Ja. Ne, weil, also es war für mich damals auch so, also ich konnte ja sehr lange nicht darüber sprechen, was mir widerfahren ist. Irgendwann ging das dann, und aber selbst wenn ich das dann bei Freunden, mit denen ich, wo ich dann wirklich Vertrauen hatte und ich das Gefühl hatte, die interessieren sich dafür, selbst wenn ich das erzählt habe, gibt es aber Aspekte davon, die kann man überhaupt nicht, also die kannst du einem, so ein Gefühl, auch da wieder beim Gefühl, weißt du, das Gefühl, wie es ist, in einer Kriegssituation zu sein, wo man jeden Moment sterben kann und wo man nicht weiß, ob man es schafft, rauszukommen. Ich kann dir davon berichten, ne? Ich kann dir erzählen, wie das war, was passiert ist und so, aber die Beklemmung und die Angst, die kannst du nicht beschreiben mit Worten. So, und wenn jemand weiß, ne, wenn der hat das auch mal erlebt, dann sind bestimmte Dinge direkt aus der Welt geschafft oder sind möglich, da, ohne dass man im Detail darüber sprechen muss. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr geholfen hat. Und zum Beispiel gerade jemand wie der von dir erwähnte Karim, also ein klassischer Gitarrist aus Syrien. Also als ich Karim kennengelernt habe, gab es viele Situationen, wo ich mich selber gesehen habe. Ne? Also in vielerlei Hinsicht. Einmal was die Musik betrifft, aber auch einmal was einfach, weil man muss ja auch sehen, wenn man in so einer Situation ist, auch das ist halt super subjektiv. Wie gehe ich damit um? Ich bin jetzt hier, ich muss mir mein Leben neu aufbauen. Ich weiß nicht, und da geht auch jeder anders mit um. Und Leute, die irgendwie die Kraft finden, das auch anzunehmen und mit ihrem Trauma irgendwie auch so umzugehen, dass das im besten Fall irgendwann, bei mir hat das sehr lange gedauert, wo man es geschafft hat, das Trauma umzukehren, dass diese Energie, weil das, da hängt ja eine Energie mit zusammen. Und die Energie, die mit dem Trauma zusammenhängt, die kann halt destruktiv wirken, nach innen oder nach außen, oder auch konstruktiv. Und die Frage ist halt, wie gehe ich so damit um, dass es irgendwann nicht mehr destruktiv ist und nicht mehr belastend ist. Und da war ich, also wie der Karim das alles so gemacht hat, beeindruckt mich auch heute noch. Und das war total schön, weil er halt eben auch irgendwie die Kraft hatte und die Zuversicht hatte zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich bin jetzt hier und ich mache aber was draus. Das war ja für mich immer. Ich habe das als ich dann hier war, fand ich das ja gut, weil ich habe gemerkt, okay, ich kann hier Bass spielen, das will ich machen. Es gibt in Wuppertal super viele tierische Musiker. Mhm. Es passiert was, man hat Möglichkeiten, was zu machen. Und ich habe das dann halt angenommen und habe gedacht, okay, ich habe eigentlich auch da, dadurch, dass ich ja das Glück hatte, im Leben davon zu kommen, habe ich die Verantwortung, da was draus zu machen. Mhm. Weißt du, ich könnte ja auch sagen, oh, oder man hätte ja auch so drauf sein können, oh, ich bin hier, wenn man sich als Opfer, wenn man sich selber in die Opferrolle begibt, ne, dann passieren andere Sachen, als wenn man sich in die Situation begibt, wo man sagt, okay, das ist jetzt, das war zwar alles hart, aber ich bin jetzt hier und ich habe hier die Möglichkeit, irgendwas draus zu machen. Mhm. Und das war bei ihm sehr stark ausgeprägt. Und er hat ja auch, also hat ja auch viel gemacht.
Dann. Verrückt, ne? Wie fröhlich der bei den Proben immer war, ne? Wie viel Spaß der auch hatte, ne?
Und ich meine, Karim hat ja auch Deutsch unfassbar gut gelernt in einer sehr kurzen Zeit und so. Und ich meine, er hat ja jetzt mittlerweile auch Abitur gemacht. Und Karim ist ja eigentlich auch als Gast für den Talking Spirits Podcast vorgesehen. Wir hatten auch mal gesprochen, wir haben es noch nicht geschafft, aber vielleicht schaffen wir es in der dritten Staffel. Das wäre schön auch. Ja, aber das heißt, also die eigene Erfahrung in dieser Hinsicht hilft mir auf jeden Fall, weil ich dann vielleicht auch auf ein paar Dinge, weil ich vielleicht auch eine Sensibilität habe für ein paar Sachen, die eine Rolle spielen, die man vielleicht eher nicht sagt, ne, oder wie man mit denjenigen so umgeht, dass sie sich sicher fühlen und gut fühlen. Und das hilft vielleicht eben denen auch, indem sie einfach wissen, okay, der hat das auch erlebt, der hat ein Gefühl dafür. Das kann halt verbindend sein, ne, in so einer Situation. Und dadurch eröffnet sich dann ein Raum, in dem man was zusammen gestalten kann.
Schön.
So würde ich das beschreiben.
Armin. Gut, jetzt machst du dein Herz doch wieder weit auf hier.
Darum geht es ja bei der Sache.
Vielleicht noch mal irgendwie so in die Zeit, als du hier auch in Deutschland in Wuppertal angekommen bist, zurück. Also du hast erwähnt, irgendwie so, dass du immer viel Gutes erlebt hast. Aber ist es okay, wenn ich auch danach frage, ob du auch in der Zeit oder auch vielleicht später noch irgendwie auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hast, also rassistische Anfeindungen erlebt hast?
Ja, klar, ist das okay. Mhm. Natürlich. Also ich würde sagen, eigentlich waren meine Erfahrungen weitestgehend sehr positiv, was auch mit verschiedenen Sachen zu tun hat. Also ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass ich konnten meine Eltern ja damals nicht wissen, aber ich habe meinen Vorname, also Armin ist ja ein deutscher Vorname. Ne?
Ich habe heute noch gehört, als ich gesagt habe, ich gehe heute zu meinem Freund Armin und interviewe den, da hat meine Kollegin gesagt, oh, das ist ein arabischer Name. Kommt der aus dem Arabischen?
Stimmt nicht.
Nee?
Nee, also ich habe das ja eruiert. Also Armin kommt eigentlich von Hermann.
Ah, okay.
Das ist ein deutscher Vorname tatsächlich. Okay.
Ja.
Das ist vielleicht eine Sache, ne, die es mir leichter gemacht hat. Und dann, gut, also mir sieht man das vielleicht auch nicht direkt an, dass ich nicht hier geboren bin. Ne? Mhm. Also ich habe weiße Haut und ich habe meine Aussehen ist eher westeuropäisch vielleicht. Also das heißt, ich bin nicht so aufgefallen.
Mhm.
Und dann konnte ich ja relativ schnell auch sehr gut Deutsch sprechen, wodurch es dann eben auch nicht mehr aufgefallen ist. Ne? So dass mir jetzt, sagen wir mal, Diskriminierung im Alltag nicht wirklich sehr häufig begegnet sind, aber es gab einzelne Situationen, wo ich dann aber schon sowas erlebt habe. Also auch in der Schule zum Beispiel, ne, wie ich ja auch anfangs schon erzählt hatte, ich war halt die ersten paar Jahre in meiner Klasse, hatte ich nur einen Freund, weil der Einzige war, der sich wirklich interessiert hat und der mit mir was zu tun haben wollte. Die anderen, die haben mich erstmal in Ruhe gelassen, aber die haben keinen Wert darauf gelegt, mit mir jetzt groß irgendwie sich anzufreunden oder so.
Mhm.
Gab auch Ausnahmen da, ne? Und später hat sich das dann nochmal gedreht. Aber ich war schon ein Außenseiter halt auch, ne? Also ich war anders. Und das habe ich damals so auch erlebt. Und das hat man mir auch hier und da zu verstehen gegeben. Also es gab zum Beispiel auch eine Situation, ich war ja immer Klassensprecher und ich war auch Schulsprecher dann in der Oberstufe. Ne? Mhm. Ja, da heißt, ich habe immer meine Schnauze auch aufgemacht, mhm, wenn es darum ging, auch ne, Unrecht auf Unrecht hinzuweisen oder mhm, auch Leute zu verteidigen, denen Unrecht getan wurde und so. Und es gab dann in einer solchen Situation, wo ich dann irgendwie ein Fass aufgemacht habe wegen irgendwas, was ich ungerecht fand, hat dann mein damaliger Klassenlehrer gesagt, ja, also du solltest deinen Mund nicht so weit aufmachen, du solltest bedenken, dass du immerhin hier nur zu Besuch bist.
Wow.
So. Also das war,
weißt du. Wie lange warst du da schon hier?
Ja, schon ein paar Jahre. Mhm. Das war dann vielleicht so, weiß ich nicht, 7., 8. Klasse, sowas. Ne? Also da solche Sachen hat es gegeben. Und es hat auch gegeben, dass, sagen wir mal, ich hatte dann später einen Kumpel, also in meine damalige Klasse kamen noch ein paar Leute, die dann irgendwie sitzen geblieben waren oder so, weißt du, war auch ein Mädel aus Bulgarien zum Beispiel, die kam dann auch irgendwann, weil die aus Bayern nach Wuppertal zog und so. Mhm. Und mit denen habe ich mich dann angefreundet, relativ schnell. Mhm. Und ich hatte also einen Kumpel. Und es gab auch eine ganze Zeit lang in der Klasse so die Situation, dass also immer, wenn irgendwas war, ne, also immer, wenn irgendjemand was ausgefressen hatte oder wenn irgendwas negativ Schlimmes passiert ist, wurden wir erstmal beschuldigt. Mhm. Also dann war dann so, ja, also habt ihr da was mit zu tun? Nö, haben wir nicht. Ja, wie, habt ihr nicht? Ihr wart das doch. Ich so, nee. Mhm. War mir. Also solche Sachen hat es schon gegeben.
Also ne? So Sündenbockfunktion.
Ja, das hat es schon ab und zu gegeben. Mhm. Ja, und ansonsten eigentlich, also wie gesagt, das sind aber so Ausnahmesituationen, über die man aber natürlich sprechen kann.
Aber hast du da auch Solidarität erlebt von den anderen, von anderen Schülern, Schülerinnen?
Vereinzelt. Hm. In der Oberstufe vielleicht ein bisschen mehr. Hm. Weil in der Oberstufe, wo die Klassen zusammengeführt wurden, also da haben sich ja auch andere Konstellationen ergeben von Freundschaften, also von Leuten, mit denen man sich angefreundet hat, die auch bis heute noch halten, sehr viele davon übrigens. Hm. Da war das dann anders.
Hat das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, dass man in der 7. Klasse vielleicht, wenn der Klassenlehrer sowas sagt und man ist unbeteiligt, dass man eher denkt, oh, ich halte jetzt lieber mal den Mund?
Ja, oder entweder das oder vielleicht begreift man gar nicht, was da wirklich passiert. Mhm. Das ist ja für einen selber auch gar nicht mal so einfach, das zu begreifen.
Ja.
Ne? Also man fühlt sich verletzt oder so, aber was wirklich also dahinter steckt, ne, was ja, für ein Denken und was für ein Weltbild dahinter steckt, das habe ich auch erst später begriffen. So.
Ja, ja, ja.
Ne,
ja.
Aber es hat solche Situationen gegeben. Aber bei mir war es aber auch dann so, ne, ich war ja dann auch, wie gesagt, ich hatte ja schon so mit 16, 17, hatte ich ja meine erste Band, wo dann auch was ging, wo man was gemacht hat. Ne, man hat CD aufgenommen, man hat Festivals gemacht, man hat die und da gespielt, man war auch mal im Ausland schon damit und so. Und da, ja, und ich hatte dann auch einen Freundeskreis, der halt durch die Musik begründet war, ne, von der auch bis heute noch existent ist, eigentlich weitestgehend. Also man hat ja mit den Leuten immer noch Kontakt. Und das heißt, dadurch war ich dann eh immer safe. Also mich hat das vielleicht dann schon verletzt, aber ich hatte eh meine, weil ich war auf einem ganz anderen Dampfer schon dann. Mhm. Ne, und hab mich ja definiert durch ganz andere Dinge als durch das, was in der Schule passiert.
Ja.
Wobei man aber auch sagen muss, also genauso wie es solche Situationen gab, gab es ja auch andere gegenteilige Beispiele. Ne? Also wir haben ja eben schon über den Klaus Verholz gesprochen und so. Und ich muss schon sagen, also und auch alleine die Tatsache, dass ich da aufgenommen wurde auf der Schule,
ja.
Und dann gab es auch später in der Oberstufe gab es auch viele Lehrer, die einem zur Seite gestanden haben, ne? Und auch natürlich Schüler und so. Also das ist auch da gibt es immer zwei Seiten. Aber auch da haben die Positiven überwogen. Ich meine, klar, die negativen Erfahrungen, an die erinnert man sich halt, ne? Ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass, also wenn man öffentlich darüber spricht, es auch viele Leute gibt, denen das nicht passt.
Mhm.
Ne, oder die dann sagen, also wenn ich das dann so erzähle, was ich gerade erzählt habe, dann sagen, ja, was fällt einem Ausländer ein, uns darüber zu belehren, was Diskriminierung ist? Und man lässt völlig außer Acht, ne, wenn man sowas sagt, lässt man völlig außer Acht, dass die Definition darüber, was diskriminierend ist, nur derjenige treffen kann, der darunter leidet. Mhm. Und niemals derjenige, der privilegiert ist. Mhm. Und ich bin ja selber in einer privilegierten Situation, weißt du, jetzt. So, also man muss das ist echt, also es gibt Sachen, was das betrifft, da, ja, es ist schwierig. Also wenn man Leuten das so spiegelt, kann man auch schon mal erfahren, dass die dann gar nicht so gut darauf klarkommen. Ja, ja. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es passiert.
Ja. So. Ja, klar. Ja. Ja, danke, dass du das auch nochmal so geöffnet hast.
Ja, klar.
So, kurz bevor wir auf die Zielgerade kommen, habe ich noch einen Schwenk mit dir vor. Und zwar bitte. Zu einem aktuellen Projekt, was du jetzt gerade hier für den Verein Planet K, Kultur für alle, noch leitest. Das ist irgendwie deine Funktion als Stützpunktpartner für Create Music NRW, wo es darum geht, irgendwie junge Musikerinnen und Musiker aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen irgendwie zu unterstützen. Wenn du dazu noch kurz irgendwie so erzählen kannst, nicht nur, was du da machst, sondern vor allem auch, was deine Motivation dahinter ist.
Ja, ja, kann ich natürlich sehr gerne was zu sagen. Also Create Music NRW ist eine relativ neue Institution im Popmusikbereich. Geschäft sozusagen, die vom Landesmusikrat ins Leben gerufen wurde, also Landesmusikrat NRW mit Unterstützung von einigen Sponsoren und Partnern, die diese Arbeit möglich machen. Und da geht es darum, im weitesten Sinne im Popmusikbereich, wobei Popmusik alles beinhaltet, also jetzt nicht rein musikalisch, sondern eher so als, ja, wie sagt man, Popmusik als Phänomen mit allem, was dazu gehört. Und da geht es eben um Nachwuchsförderung. Hm. Also es geht darum, Musiker zu unterstützen, junge Musiker zu unterstützen, die professionelle Ambitionen haben und die sich so auf der Schwelle befinden zwischen ich mache Musik und auf der anderen Seite, ich kann das zum Beruf machen. Und ja, also geht darum, Projekte zu realisieren, die die Infrastruktur in Bezug auf die Popmusikszene in der eigenen Stadt fördern und stärken. Und wir sind ja mit Planet K eben also Create ist so aufgebaut, es gibt eine Zentrale, aber es gibt eben lokale Stützpunkte in ganz NRW und wir sind der lokale Stützpunkt im Bergischen Land. Mhm. So, du hast gefragt nach meiner Motivation, das zu machen. Ja, also da ist es eigentlich ähnlich wie in dem, was wir vorher schon hatten. Also auch da ist es eine Situation, über die ich mich sehr freue. Also die Möglichkeit zu haben, diese Arbeit zu machen, weil ich auch da was weitergeben kann, was mir zuteil geworden ist über die Jahre. Das heißt, also man ist erstmal einmal da als Ansprechpartner, ne, und kann beratend zur Seite stehen. Und man kann eben auch, ja, die Erfahrungen und das Wissen, was man durch die Erfahrungen, die man halt über die Jahre, Jahrzehnte gemacht hat, kann man da eben auch weitergeben. Und das finde ich erstmal auch da, empfinde ich das ein Stück weit als Verantwortung oder auch als eine sehr schöne Möglichkeit. Und ja, es ist wieder so, dass ich das auch als sehr wertvoll empfinde, dadurch auch in Kontakt zu kommen mit jüngeren Musikern, Musikerinnen oder auch mit anderen Akteuren aus der Musikszene, also auch die anderen Stützpunkte und so. Weil auch da, ich meine, klar, man hat halt diese Position und bekleidet die und macht was damit. Aber es kann ja auch andersrum auch sein. Es kann ja auch sein, dass ich auch was lernen kann. Mhm. Ne? Also auch da ist es ja keine Einbahnstraße sozusagen. Und ja, das hat ja, also ich habe das ja angefangen jetzt Anfang diesen Jahres und ja, ich habe ja auch eine Video-Talkshow angefangen zu produzieren in diesem Zusammenhang, wo ich eben auch mit Nachwuchsbands oder NachwuchsmusikerInnen spreche und auch mit etablierten Musikern und auch Leuten, die auf der Business-Seite eher arbeiten. Und da die Idee dahinter ist eben auch, ne, die Hoffnung, dass man durch so Gespräche, ja, also Erfahrungen miteinander austauschen kann und dass vor allem die Gäste dann von ihren Erfahrungen berichten können. Im besten Fall so, dass dann andere, die sich das wiederum angucken, davon profitieren können. Mhm. Und eigentlich, also was ich daran auch so toll finde, muss ich echt sagen, und du weißt das, selber auch, weil in der Zeit, als wir angefangen haben, ne, gab es das nicht so. Mhm. Also es gab schon, klar, es gab hier in Wuppertal den Rockförderpreis, der eine super Sache war. Und es gab auch NRW-weit Sachen, ne, irgendwie so Förderprogramme, aber das war bei Weitem nicht so ausgereift, mhm, und nicht so vielfältig, wie das jetzt in dem Fall der Fall ist. Mhm. Und das finde ich, weil du weißt ja selber, wir haben uns ja auch, also ich habe ja eben erzählt, man hat dann mit 16 eine Band gehabt, die war gut, und dann hat man gedacht, okay, was machen wir jetzt? Wir haben keine Gigs, also müssen wir, man hat sich sehr vieles einfach selber auch überlegt und versucht und gemacht. Und es ist, ich finde tierisch, dass es, ja, dass mittlerweile eben, ja, dass solche Förderprogramme und solche Möglichkeiten gegeben sind für die jungen Leute, die es so auf jeden Fall nicht gab. Und ich glaube, auch im Fall von Create Music muss man auch hervorheben, dass die Leute, also dass da auch meiner Meinung nach die Leute, die das am Laufen halten, da sitzen auch echt genau die richtigen Leute an so einer Position, weil die nämlich auch alle, was wir ja schon oft hatten in diesem Gespräch, weil die auch alle, ja, so mit Herzblut dabei sind und weil es denen wirklich darum geht, zu helfen und Sachen möglich zu machen. Also was das ja auch ist, es ist ein Katalysator zur Möglichmachung von Projekten, von Entwicklungen. Mhm. Und das finde ich tierisch. Und ich bin gespannt, was, also klar, natürlich ist auch die Arbeit durch die Corona-Krise beeinflusst. Also man macht halt das, was man machen kann, was möglich ist. Und bestenfalls, sofern sich das alles öffnet irgendwann mehr, dann wird da auch dann mehr los sein. Aber es ist ja auch schon eine ganze Menge los. Und ich finde, also was ich bisher in diesem Zusammenhang erlebt habe, bin ich auch sehr dankbar für und finde das großartig.
Schön. Ne? Also ich habe das bewusst irgendwie ans Ende von unserem Interview gepackt, weil irgendwie ich schon dachte, als du diesen Job übernommen hast, hier als Stützpunktpartner von Create fürs Bergische Land, dass eigentlich genau da all deine Qualitäten irgendwie perfekt zusammenkommen. Ja, also einmal so dieses, die Leidenschaft weitergeben an eine jüngere Generation, ne, die Leidenschaft für Musik, aber eben auch auf der anderen Seite, und da haben wir ja auch drüber gesprochen, als es um MySpace und was weiß ich was ging, dich als großes Kontaktmonster, als den Kommunikator und als den großen Netzwerker, den ich in dir sehe. Ja, und das ist, also da kommt irgendwie so viel eigentlich irgendwie perfekt zusammen, dass das einfach für mich einfach auch total gut passt, ne? Und ich mich freue, dass du das hier fürs Bergische Land dann irgendwie auch machen kannst. Und perfekt. Also, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, ziehen wir jetzt im Endspurt noch mal kurz das Tempo an. Yeah. Ich habe noch 7 Fragen hier, auf die du aber wirklich, ich weiß, es fällt dir schwer, wirklich nur ganz kurz antwortest.
Okay, ja? Geil.
Okay, also.
Dann hast du vielleicht ein neues Format, also ein neues Unterformat?
Ein neues Unterformat.
Ja. Könnte sein.
Okay, also, warum hast du keinen Führerschein?
War einfach nie so wichtig für mich. Also ich habe mich nie danach gefühlt. Und als ich 18 wurde, haben meine Eltern gesagt, willst du einen neuen Bass oder einen Führerschein? Und ich wollte immer einen neuen Musicman-Bass haben. Ich habe einen Bass, ich habe gesagt, ich nehme natürlich einen Bass und habe das nicht bereut.
Okay. Wer wird Bundeskanzler im September?
Ja. Boah. Hoffentlich Annalena Baerbock.
Okay.
Aber schwierig.
Was kannst du besser kochen als deine Mutter?
Es gibt nicht vieles, aber Rindergulasch.
Rindergulasch?
Ja.
Machst du besser als deine Mutter?
Hat sie selber gesagt.
Wow, guck mal. Ja, gut. Welche Superkraft hättest du gerne?
Oh. Sich unsichtbar machen zu können. Da könnte man nämlich ganz schön viel Quatsch anrichten.
Mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen?
Boah, da gibt es natürlich viele, ne?
Eine Person.
Eine Person ist Sade. Ja. Aber ich hätte da jetzt 10 nehmen können. Okay. Umberto Eco zum Beispiel, der leider nicht mehr lebt, aber.
Warum sollte man nach Wuppertal ziehen?
Wuppertal ist der Hammer. Also Wuppertal hat vielleicht, ja, oberflächlich betrachtet ein Sieht, das viel weniger einladend aus, als es tatsächlich der Fall ist. Und Wuppertal ist eine sehr diverse und bunte Stadt, in der, so wie ich zumindest das erlebe, die Leute aber das irgendwie schaffen, auch gut zusammenzuleben. Und Wuppertal hat eine sehr diverse und sehr starke Kultur- und Kunstszene, in der sehr viele Akteure sind, die wirklich, wirklich, wirklich großartige Sachen machen. Und, ne, und damit ja auch weit über Wuppertal oder Deutschland hinaus wahrgenommen werden. Und ja, Wuppertal, also ich kann nur sagen, ich hatte noch nie jetzt gedacht, ich müsste hier weg. So, ist super hier.
Schön. Letzte Frage.
Alright.
Womit ist die Welt noch zu retten, Armin?
Mit Liebe.
Besseres Schlusswort kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Armin, danke, dass du Gast warst in deinem Podcast.
Björn, danke, dass du Gastgeber warst in meinem Podcast. Ich fand das tierisch.
Ja.
Sehr, sehr schön. Danke, mein Lieber. Oder machen wir irgendwann, weiß nicht, übernächstes Jahr machen wir nochmal, drehen wir den Spieß nochmal um und dann bist du wieder dran. Mal.
Genau, wir treffen uns jetzt alle 2 Jahre und drehen immer den
Spieß
um. Gucken,
was passiert ist. Ja, das machen wir ganz bestimmt sogar. Und ja, bis dahin habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch die Folgen Nummer 9 und 10 anzuhören. Das war nämlich das Gespräch mit Björn aus dem letzten Jahr. Ist auch sehr hörenswert. Nächste Woche wird es noch einmal eine Folge geben, wo ich interviewt werde. Dann aber in englischer Sprache von meiner lieben Freundin Martina Schiffer-Gottfried. Ja, und ansonsten sag ich mal, ich arbeite an der 3. Staffel und denke mal, dass die so im Herbst irgendwann losgeht. Und mache mir auch schon ein bisschen Gedanken. Also das übliche Interviewformat wird bestehen bleiben, so wie das bisher auch war. Aber ich denke auch darüber nach, vielleicht mal ein paar Specials zu machen und habe da so ein paar Ideen. Mal gucken, was da passiert. Falls ihr auch Ideen habt, also was ihr euch wünschen würdet innerhalb dieser Angelegenheit, könnt ihr euch gerne melden. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder an.